Brüder und Schwestern, aus dem kleinen Saal im Konferenzzentrum der Kirche in Salt Lake City begrüßen wir Sie zur Übertragung für Seminar und Institut im Monat August. Ich heiße Grant Anderson und bin stellvertretender Administrator für Seminar und Institut. Wir freuen uns, dass der Bildungsbeauftragte der Kirche, Elder Paul V. Johnson von den 70ern, bei dieser Versammlung den Vorsitz führt. Er wird von seiner Frau Jill begleitet. Auch zwei Mitglieder des Bildungsausschusses der Kirche sind heute bei uns. Schwester Linda K. Burton, die Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung, mit ihrem Mann Craig, sowie Schwester Bonnie L. Oscarson, die Präsidentin der jungen Damen, mit ihrem Mann Paul. Auf dem Podium Platz genommen haben außerdem Bruder David L. Beck, der Präsident der jungen Männer, und seine Frau Robin, Schwester Rosemary M. Wixom, die Präsidentin der Primarvereinigung, und ihr Mann Jack, Mark B. Woodruff, Assistent des Bildungsbeauftragten und Sekretär der Ausschüsse, und seine Frau Peggy, Chad H. Webb, Administrator für das Seminar und Institut, und seine Frau Christy sowie weitere Administratoren für Seminar und Institut mitsamt ihren Ehepartnern. Im Publikum befinden sich Ratgeber und Ratgeberinnen der Präsidentschaften der Hilfsorganisationen sowie weitere Ehrengäste. Ferner befinden sich im Saal auch Kollegen aus dem Hauptbüro und aus den Gebieten Salt Lake Valley Ost, Salt Lake Valley Süd, Salt Lake Valley West sowie Utah Davis. Wir begrüßen besonders alle, die diese Übertragung über Satellit oder Internet verfolgen. Wir bitten unsere Koordinatoren, darauf zu achten, dass alle berufenen Seminar- und Institutslehrer im Pfahl über diese Übertragung informiert sind und dass geeignete Ausschnitte daraus in den regelmäßigen Mitarbeiterschulungen verwendet werden. Wir bedanken uns auch bei unseren Kollegen in anderen Abteilungen der Kirche, die diese Übertragung ermöglichen. Wir singen zu Beginn dieser Versammlung gemeinsam das Lied Herr, unser Erlöser, Nummer 5 im Gesangbuch. Jaron Packer, ein Seminarlehrer aus dem Gebiet Utah Davis, wird den Gesang leiten. Seminarlehrer Christopher D. Layton, ebenfalls aus dem Gebiet Utah Davis, wird uns begleiten. Nach dem Lied spricht Elton Glade Hatch, ein Institutslehrer aus dem Gebiet Salt Lake Valley West, das Anfangsgebet.
Thank you. Our dearest, most.
Lieber, gütiger Vater im Himmel, wir sind dankbar für unsere wunderbare Arbeit. Wir sind dankbar, dass wir deine Jugendlichen unterrichten dürfen. Wir sind dankbar für dich und für deinen Sohn und für den Heiligen Geist, der uns Kraft und ein Ziel und die Erkenntnis gibt, wie und was man lehren soll. Wir sind dankbar für die Propheten und Apostel, für alle, die uns führen und leiten. Bitte gib, dass wir intelligent genug und würdig genug sein mögen, ihrem Rat zu folgen. Wir laden deinen Heiligen Geist zu uns ein. Im Namen Jesu Christi, Amen.
Wir freuen uns jetzt auf eine zuvor aufgezeichnete musikalische Darbietung der Institutsschüler aus Rodeport bei Johannesburg in Südafrika. Sie singen das Lied Israel, der Herr ruft alle. Danach hören wir von unserem Administrator Chad H. Webb. Nach seinen Worten sprechen Russell G. Bullock und R. Scott Wild, zwei stellvertretende Administratoren von Seminar und Institut, zu uns. Nachdem Bruder Wild zu uns gesprochen hat, stehen wir auf und singen das Lied Wir danken, o Gott, für den Propheten, Nummer 11 im Gesangbuch.
Come to Zion.
Es ist wunderbar, wenn man unsere Schüler sieht, vor allem wenn sie so froh und glücklich sind, Teil unserer täglichen Arbeit zu sein. Heute Morgen habe ich mich leider beim Rasieren geschnitten. Ich habe so gründlich über diese Ansprache nachgedacht, dass ich nicht aufgepasst habe. Als ich meiner Frau Christi davon erzählte, machte sie mich darauf aufmerksam, dass ein anderes Ehepaar einmal ein ähnliches Gespräch geführt habe. Der Mann sagte, ich musste so darüber nachdenken, was ich sagen will, dass ich mich geschnitten habe. Und seine Frau erwiderte, Hauptsache, du hast dich mit dem, was du sagen willst, nicht geschnitten. Ein guter Rat. Ich weiß nicht, ob der auch für mich gilt. Ich freue mich aber, hier zu sein. Es ist immer schön, zusammen zu sein. Ich bin dankbar für jeden, der für Seminar und Institut oder in einer unserer kircheneigenen Schulen arbeitet. Ich habe Sie sehr gern. Es ist mir eine Ehre, heute auch so viele Ihrer Ehepartner bei uns zu haben. Danke, dass Sie hier sind. Und danke für alles, was Sie zum Segen so vieler Menschen auf der Welt tun. Letzten August habe ich Sie aufgerufen, noch mehr Jugendliche und junge Erwachsene dazu anzuregen, das Buch Mormon so zu lesen, dass es ein tiefgreifendes Erlebnis für Sie wird. Viele junge Menschen haben von Ihren Bemühungen profitiert. Ein Lehrer für das Seminar in den Schulfreistunden berichtete, dass 98% seiner Schüler im vergangenen Schuljahr das Buch Mormon komplett durchgelesen haben. Viele von ihnen waren ähnlich erfolgreich, sowohl was die Zahlen junger Menschen anbelangt, die sie zum Lesen angeregt haben, als auch hinsichtlich der Qualität der Erfahrungen, die sie damit gemacht haben. Ich habe hunderte Briefe von Schülern gelesen, deren Leben sich durch dieses Erlebnis geändert hat. Ich möchte 3 kurze Beispiele herausgreifen, die veranschaulichen, wie weitreichend der Segen für die Schüler war, die das Buch Mormon studiert haben. Ein Mädchen namens Ruby schrieb, ich bin im ersten Seminarjahr. Das ganze Jahr über habe ich große Veränderungen beobachtet, weil ich das Seminar besucht und das Buch Mormon gelesen habe. Ich spüre, dass mein Zeugnis enorm gewachsen ist und weiß, dass durch Glauben an Jesus Christus alles möglich ist. Das Lesen im Buch Mormon ist mir eine liebe Gewohnheit geworden. Ich weiß, dass es wahr ist. Ich habe darüber gebetet und beim Lesen den Geist verspürt. Es gibt mir wirklich Kraft und hilft mir, Versuchungen aus dem Weg zu gehen. Das Buch Mormon bedeutet mir sehr viel. Mackenzie schrieb, wenn ich nach den Lehren aus dem Buch Mormon lebe, hat mein Leben einen Sinn. Mein Zeugnis von den Wahrheiten des Evangeliums ist stärker geworden und auch mein Wunsch, ein christliches Leben zu führen. Und dies stammt von einem Jungen, der Isaiah heißt. Dem Buch Mormon verdanke ich ein Zeugnis von meinem Herrn und Erlöser Jesus Christus. Ich weiß, dass er lebt, der große Erlöser der Menschheit. Ohne ihn wären alle verloren. Ich habe gespürt, wie barmherzig er ist und kann Zeugnis davon geben, dass er der Sohn Gottes ist. Mir gefallen diese Beispiele, denn sie belegen, dass durch das Buch Mormon jeden Tag Wunder geschehen können. Zu diesen Wundern gehört, dass man Kraft erhält, Versuchungen zu widerstehen, dass das Verlangen zunimmt, mehr wie der Erlöser zu leben und dass das Zeugnis vertieft wird, dass er wirklich der Sohn Gottes ist. Im kommenden Jahr haben nun alle unsere Seminarschüler und viele Institutsteilnehmer die Gelegenheit, sich mit dem Buch Lehre und Bündnisse zu befassen. Präsident Ezra Taft Benson hat gesagt, das Buch Mormon und das Buch Lehre und Bündnisse hängen zusammen. Das sind Offenbarungen vom Gott Israels. Ihr Zweck besteht darin, sein Volk zu sammeln und für das zweite Kommen des Herrn bereit zu machen. Die Bücher geben Zeugnis voneinander. Man kann nicht das eine für wahr halten, ohne auch an das andere zu glauben. Das Buch Mormon bringt die Menschen zu Christus. Das Buch Lehre und Bündnisse bringt die Menschen in das Reich Christi, in die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, die einzige wahre und lebendige Kirche auf dem Antlitz der ganzen Erde. Das Buch Mormon ist der Schlussstein unserer Religion. Der Deckstein ist das Buch Lehre und Bündnisse, zusammen mit fortdauernder Offenbarung. Beiden, dem Schluss wie dem Deckstein, hat der Herr das Siegel seiner Zustimmung aufgeprägt. Der Herr selbst hat geboten, forscht in diesen Geboten, denn sie sind wahr und treu, und die Prophezeiungen und Verheißungen, die darin sind, werden sich alle erfüllen. Deshalb möchte ich eine ähnliche Aufforderung aussprechen wie letztes Jahr. Bitte fordern Sie alle, die am Unterricht zum Buch Lehre und Bündnisse teilnehmen, auf, diese Heilige Schrift zu lesen, sich damit zu befassen und darüber nachzudenken. Bitte helfen Sie ihnen, damit Erfahrungen zu machen, die ihren Glauben und ihre Verbundenheit mit dem Erlöser und seinen Lehren festigen. Eine sinnvolle Auseinandersetzung mit dem Buch Lehre und Bündnisse vertieft auch das Zeugnis von der wahren und lebendigen Kirche, von den berufenen Propheten, von der Priestertumsvollmacht und von den Bündnissen, die in unserer Zeit wiederhergestellt wurden. Dies ist in der Welt, in der wir heute leben, besonders wichtig. Da sich die Verwirrung und das Durcheinander der Ansichten in der Welt immer mehr verdichten, müssen sich unsere Schüler mehr denn je an ihre Bündnisse halten und in der wahren und lebendigen Kirche des Herrn verankert sein. Ich frage mich, Ob wir wohl manchmal versucht sind, von seiner Kirche weniger leidenschaftlich Zeugnis zu geben als von seinem Evangelium. Unsere Schüler brauchen jedoch ein unerschütterliches Zeugnis sowohl von seinem Evangelium als auch von seiner Kirche, wenn sie den Stürmen standhalten sollen, die ihnen sicherlich bevorstehen. Ich erinnere an die Worte von Präsident J. Reuben Clark Jr. in dem Heft »Der vorgegebene Weg des Bildungswesens der Kirche«. Zwei wesentliche Punkte darf man auf keinen Fall vergessen oder außer Acht lassen, nämlich erstens, Jesus Christus ist der Sohn Gottes, der einzig Gezeugte des Vaters im Fleisch, das Opfer für die Sünden der Welt. Er starb, er ist als auferstandenes Wesen von den Toten auferstanden. Zweitens müssen wir an Folgendes glauben. Gott, der Vater und sein Sohn Jesus Christus sind dem Propheten Joseph Smith wirklich und wahrhaftig erschienen. Das Evangelium und das heilige Priestertum sind auf der Erde wiederhergestellt worden. Der Herr hat seine Kirche von Neuem aufgerichtet. Die Nachfolger des Propheten, die wie er von Gott berufen wurden, haben die Offenbarungen empfangen und sie werden auch weiterhin Offenbarungen empfangen, so wie es für die Kirche und ihre Mitglieder, die nach der Wahrheit leben, die sie bereits haben, erforderlich ist. Dies ist wahrhaftig die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Diese Tatsachen müssen unverändert, unverwässert so stehen bleiben. Wir dürfen uns nicht dafür entschuldigen oder ihnen aus dem Weg gehen. Wir dürfen sie auch nicht verdrängen. Ohne diese erhabenen Glaubenssätze wäre die Kirche nicht mehr die Kirche. Dies macht die genaue Position der Kirche in dieser Welt und in Ewigkeit aus. Ich möchte mich Präsident Clark mit meinem Zeugnis von der Wiederherstellung des Evangeliums und der Berufung von Propheten in den letzten Tagen anschließen. Ich weiß, dass Joseph Smith im wahrsten Sinne des Wortes ein Prophet, Seher und Offenbarer war. Präsident Henry B. Eyrings Vater Henry Eyring Senior sagte einmal zu Studenten an der Brigham Young Universität, was Joseph Smith betrifft, spricht alles dafür, dass er von der Wahrheit völlig überzeugt war. Ich mag diesen einfachen Satz. Die Welt wird über den Propheten Joseph Smith wohl sagen, was ihr gefällt. Aber eines ist gewiss, er war überzeugt, dass der Vater und der Sohn ihm erschienen waren und dass sie ihn als Propheten für die Evangeliumszeit der Fülle berufen hatten. Er war überzeugt davon, dass das Buch Mormon von Gott kam. Er wusste, dass es das Priestertum und das wiederhergestellte Evangelium wirklich gibt. Und er wusste auch, dass die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage das Reich des Herrn darstellt, das abermals auf Erden errichtet wurde. Sein Leben und sein Tod legen Zeugnis davon ab, dass er völlig davon überzeugt war. Und das bin ich auch. So wie ich weiß, dass Joseph Smith ein Prophet Gottes war, weiß ich auch, dass Thomas S. Monson, seine Ratgeber und all jene, die dem Kollegium der Zwölf Apostel angehören, ebenfalls als Propheten, Seher und Offenbarer berufen sind. In den Sitzungen des Bildungsausschusses und bei anderen Anlässen darf ich immer wieder beobachten, wie hingebungsvoll und voller Glauben sie sind und wie groß ihr Verlangen ist, dem Herrn zu dienen. In menschlicher Hinsicht sind sie all das, was man sich von ihnen erhofft, und noch weit mehr. Es ist nicht nur die Tatsache, dass sie beeindruckende Persönlichkeiten sind. Es ist nicht nur ihre Intelligenz oder wie begabt oder gar liebenswürdig sie sind. Es gibt da einen Mantel. Sie sind von Gott berufen worden und werden von ihm geleitet. Mein Zeugnis wird durch das, was ich sehe und spüre, wenn ich diejenigen beobachte, die Gott berufen hat, seine Kirche zu führen, immerzu stärker. Ich fordere Sie also nochmals auf, jede Gelegenheit zu nutzen, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu unterweisen und ihnen so Zeugnis zu geben, dass sie beim Erlöser und in seiner wahren Kirche Halt finden. Welch bessere Chance könnten unsere Schüler haben, ihren Glauben in diesen zwei Hauptpunkten zu vertiefen, als durch sinnvolle Beschäftigung mit dem Buch Lehre und Bündnisse? Ich möchte noch eine weitere Bitte aussprechen, die unseren Unterricht betrifft. Ich möchte Sie bitten, sich allein und gemeinsam als Lehrkörper Gedanken zu machen und zu besprechen, wie man sich mehr auf die Heilige Schrift konzentrieren kann, um die es im Unterricht gerade geht. Auch wenn wir unsere Lehrmethoden und Fertigkeiten immer weiter verbessern, dürfen wir nicht vergessen, dass unser oberstes Ziel nicht darin liegt, möglichst geschickt etwas vorzutragen oder darzustellen, so wichtig das auch ist. Vielmehr sollen wir den Schülern die Heiligen Schriften nahebringen. Als Einstieg könnte es nützlich sein, wenn wir uns fragen, nehmen die Heiligen Schriften in meinem Unterricht eine zentrale Stellung ein? Wie oft halte ich sie während des Unterrichts in der Hand? Lade ich meine Schüler ein, wie Präsident Howard W. Hunter es empfohlen hat, sich selbst mit den Schriften zu befassen, oder präsentiere ich nur meine eigene Auslegung oder Darstellung? Haben wir uns neulich nur nett über den Glauben unterhalten? Oder haben wir die Unterrichtszeit damit verbracht, uns gründlich mit 1x32 und 33 zu befassen? Begnügen wir uns, anders ausgedrückt, manchmal damit, ein paar Verse als Einstieg in eine Diskussion zu lesen, in der dann Meinungen ausgetauscht werden? Oder lesen wir aufmerksam und systematisch gemeinsam die Schriften, um herauszufinden und umzusetzen, was von Propheten gesagt wurde? Lenken meine Unterrichtsmethoden mitunter von dem Schwerpunkt Heilige Schriften ab? Oder führen mein Anschauungsunterricht, meine Lebenserfahrungen und Unterrichtsgespräche die Schüler zu den Wahrheiten, die im Wort Gottes enthalten sind? Verbringe ich die kostbare Unterrichtszeit mit Gesprächen über weltliche Anschauungen und moralische Zwickmühlen, oder nutzen wir die Zeit sinnvoll, indem wir lebenswichtige, uns errettende, ewige Grundsätze herausarbeiten und umsetzen? Komme ich diesen geistig erfahrenen jungen Leuten auf leisen Sohlen und flüstere ihnen etwas über Religion ins Ohr, oder lasse ich das Zeugnis der Propheten in meinem Klassenzimmer in einer Art und Weise erschallen, die meine Schüler anspornt und inspiriert? Lernen wir Jesus Christus jeden Tag besser kennen und schließen ihn noch mehr ins Herz, weil wir die Schriften kennenlernen und liebgewinnen, die ja dazu da sind, Zeugnis von ihm zu geben? Einer unserer Lehrer hat mir einmal eine ähnliche Frage gestellt, über die wir vielleicht nachdenken sollten. Er fragte, wenn unsere Schüler etwas über den Glauben lernen sollten, wem sollten sie da wohl begegnen? Wenn Nephi oder Jareds Bruder oder Ruth in der Nähe wären, würden wir sie bestimmt bitten, darüber zu sprechen, was sie über den Glauben gelernt haben. Wenn unsere Schüler begreifen sollten, wie segensreich und schön die Umkehr ist, und der Apostel Paulus oder einmal der Jüngere hineinspaziert kämen, würden wir sie doch gewiss auffordern, zu uns zu sprechen und sie nicht bitten, sich still in die Ecke zu setzen, bis unser Unterricht vorbei ist. Wenn unsere Schüler lernen sollen, wie man Prüfungen glaubensvoll durchsteht und Joseph Smith, Abraham oder Hiob zu geben wären, würden wir ihnen bestimmt gern unsere Unterrichtszeit überlassen. Und wenn schließlich der Erlöser in unser Klassenzimmer käme, würden wir doch alle wollen, dass seine Worte die Botschaft des Tages für unsere Schüler wären. Die Heiligen Schriften ermöglichen uns dies jeden Tag, wenn wir einfach nur zulassen, dass sie im Mittelpunkt des Unterrichts stehen. Als junger Seminarlehrer hatte ich ein einschneidendes Erlebnis, das sich immens auf meinen Unterrichtsansatz auswirkte. Ich hatte meinen Unterricht gerade mit einer Geschichte oder einem Beispiel begonnen, als eine junge Frau fragte, welchen Teil der Heiligen Schriften wir denn an dem Tag durchnahmen. Bevor ich antworten konnte, sagte ein anderer Schüler, das kann er nicht verraten, ehe er uns dazu herumkriegt, sie aufzuschlagen. Wir mussten zwar alle lächeln, aber eigentlich tat das doch ein bisschen weh. Ich glaubte an die Macht des Wortes und seine Fähigkeit, die Kinder des himmlischen Vaters zu fesseln. Ich vertraute auf meine Schüler und glaubte, sie wollten wirklich das Evangelium kennenlernen und ihren Glauben vertiefen. Ich glaubte an die Macht des Heiligen Geistes, zu leiten, zu trösten und Zeugnis zu geben. Aber dieser Kommentar meines Schülers schien in Frage zu stellen, ob ich mit meinem Unterrichtsansatz das wirklich alles glaubte. An diesem Tag nahm ich mir vor, dass meine Lehrmethoden stets mit meinem Glauben an die Macht des Wortes, meinem Vertrauen in die Schüler und meinem Vertrauen auf den Heiligen Geist in Einklang stehen sollten. Um ein fähiger Lehrer des Gotteswortes zu sein, müssen wir einen Preis zahlen. Wir müssen die Heiligen Schriften selbst studieren und uns vorbereiten, um ihren Inhalt zu beherrschen. Wir müssen die wichtigsten Grundlagen des Evangeliums erkennen, ergründen und voranstellen. Wir müssen die Grundsätze erkennen, wie man den Heiligen Geist einlädt, und sie so umsetzen, dass der Geist eingeladen wird, Zeugnis zu geben und dass persönliche Offenbarung möglich wird. Das genehmigte Lehrmaterial, die Grundlagen aus dem Werk des Evangeliums lehren und lernen, sowie die Worte der neuzeitlichen Propheten können uns allesamt helfen, dies in passender Weise und erfolgreich umzusetzen. Zum Abschluss möchte ich einen Gedanken aus den Heiligen Schriften über die Heiligen Schriften anführen. Vor kurzem las ich Alma 37, Vers 6, wo es heißt, nun magst du meinen, dies sei Torheit von mir, aber siehe, ich sage dir, durch Kleines und Einfaches wird Großes zustande gebracht. Haben Sie sich schon einmal gefragt, worauf sich das Wörtchen dies bezieht? Nun magst du meinen, dies sei Torheit von mir. Was bedeutet dies? Natürlich bezieht es sich darauf, dass durch Kleines Großes zustande gebracht wird, aber im Kontext von Almas Worten steckt mehr dahinter. In den vorangehenden Versen gebietet Alma seinem Sohn Helaman, einen Bericht zu führen, damit dieser zu jeder Nation, jedem Geschlecht, jeder Sprache und jedem Volk gelange. Und in Vers 8 lesen wir, dass der Herr dadurch die Erinnerung dieses Volkes erweitern und viele davon überzeugen werde, dass ihre Wege irrig sind und dass er sie zur Erkenntnis Gottes führen werde, zur Errettung ihrer Seele. Dieser kleinen und unbekannten Gruppe Menschen, die keine Technik hatte, um miteinander zu kommunizieren, muss diese Verheißung wie Torheit vorgekommen sein oder zumindest höchst unwahrscheinlich. Und doch hat der Bericht, den sie führten, Millionen geholfen, Gott kennenzulernen und zu lieben, und er hat ihr Leben verändert. Mit kleinen Mitteln hat der Herr Großes zuwege gebracht. Es mag ebenso unbedeutend erscheinen, sich im Unterricht mehr auf die Schriften zu besinnen. Wenn man aber die Erinnerung seiner Schüler erweitern will, sie überzeugen will, dass ihre Wege irrig sind und sie zur Erkenntnis des Gottes führen will, der sie errettet, muss man ihnen helfen, die heiligen Schriften und die Worte der heutigen Propheten ins Herz zu schließen und auf sie zu bauen. Zum Beweis dafür brauchen wir uns lediglich Joseph Smith vor Augen zu führen, der im Seminaralter in ein paar Seiten heiliger Schrift Hilfestellung fand, als er es dringend brauchte. Die Macht der Worte in Jakobus 1, Vers 5 und die Macht des Heiligen Geistes, die diese Worte begleiteten, waren der Grund dafür, dass sein und unser Leben sich für immer geändert haben. Ich bete dafür, dass wir im Unterricht über den Erretter Jesus Christus und seine wiederhergestellte Kirche sprechen und von ihnen Zeugnis geben. Mögen wir auch seine heiligen Schriften mit Macht verkünden, damit unsere Schüler ihn kennenlernen und den Wunsch haben, ein Leben lang seine Jünger zu sein. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Bruder Webb, ich glaube, ich spreche für alle, wenn ich sage, wir schätzen Sie sehr. Wir sind dankbar, so einen inspirierten und außergewöhnlichen Führer in Ihnen zu haben. Und unterstützen Sie gern. Ganz herzlichen Dank. Ellen und ich freuen uns sehr, heute bei Ihnen zu sein, unseren lieben Freunden und Mitarbeitern im Seminar und Institut auf der ganzen Welt. Wir schätzen uns glücklich, gemeinsam mit Ihnen diese außergewöhnliche Generation junger Leute unterrichten zu dürfen. Danke, dass Sie so sind, wie Sie sind, und für all das Gute, was Sie tun. In der Nacht, als er verraten wurde, sprach der Herr eines der erhabensten Gebete aller Zeiten. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind wie wir. Aber ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Brüder und Schwestern, in seinem Gebet bekundete der Heiland klar und deutlich, wie wichtig es ist, dass seine Nachfolger eins miteinander sind. Einigkeit ist etwas, was sich herausbildet. Sie ist eine Eigenschaft, die genährt und entwickelt werden muss, vom Einzelnen und in der Gruppe. Um diese Entwicklung zu fördern, besteht seit einigen Jahren eine unserer Prioritäten darin, zwischen allen, mit denen wir arbeiten, denen wir dienen oder die wir unterrichten, Einigkeit herzustellen und zu pflegen. Wir freuen uns sehr darüber, wie eifrig Sie sich dieser Priorität gewidmet haben. Wir wissen um Ihre Bemühungen, in Ihrer Zusammenarbeit als Lehrer mehr Liebe und Einigkeit miteinander zu entwickeln. Dies ist auch ein großer Segen für alle, denen wir dienen und die wir unterrichten. Wir haben mitverfolgt, wie die Einigkeit in allen Aspekten unserer Tätigkeit stetig und beständig zugenommen hat. Und glauben, dass sich unsere Herzen mehr denn je in Einigkeit und gegenseitiger Liebe verbunden haben. Wir sind Ihnen für all Ihre Arbeit aufrichtig dankbar. Trotz des Fortschritts, den wir bei der Entwicklung und der Förderung von Einigkeit gemacht haben, verspüren wir jedoch ganz deutlich, dass Einigkeit auch weiterhin eine unserer Prioritäten bleiben sollte. Jedes Mal, wenn wir zusammenkamen und darüber sprachen, worum es bei dieser Priorität gehen sollte, wurde uns Verschiedenes klar. Uns kam in Erinnerung, dass Elder D. Todd Christofferson einen wichtigen Grundsatz in Bezug auf Einigkeit erklärt hatte, als er sagte, wir werden eines Herzens und eines Sinnes, wenn jeder für sich den Erretter in den Mittelpunkt seines Lebens stellt und denen folgt, die er bevollmächtigt hat, uns zu führen. Wir dachten auch an das, wozu uns Elder Russell M. Nelson letztes Jahr aufgefordert hatte, nämlich unsere Bemühungen mit den aktuellen Aussagen und Prioritäten der Propheten abzustimmen. Diese inspirierten Aussagen und Eindrücke haben uns zu der Priorität geführt, die wir uns dieses Jahr im Bildungssystem gesetzt haben, nämlich die Einigkeit stärken. Unsere Bemühungen mit den Prioritäten, die von den Propheten gesetzt wurden, und den Weisungen derer, die zu unserer Führung berufen sind, abstimmen. Brüder und Schwestern, unsere geliebten Propheten, Apostel und Führer sprechen zu uns. Ich weiß, dass der Herr denjenigen, die er als unsere Führer erwählt hat, seinen Willen offenbart hat und dies auch weiterhin tun wird. Wir müssen uns um Weisungen von ihnen bemühen und diese schätzen und befolgen. Letzten Februar gab uns unser Beauftragter, Elder Paul V. Johnson, diesen weisen Rat. Wir müssen auch unbedingt gut zuhören, wenn wir Rat von unseren Führern erhalten. Denken Sie nur an all die Orientierung und Schulung, die wir im Bildungswesen im Laufe der Jahre von Propheten und Sehern erhalten haben, die unmittelbar zu uns gesprochen haben. Angefangen beim vorgegebenen Weg des Bildungswesens der Kirche, über unzählige Botschaften, die wir seither gehört haben, durften wir uns inspirieren lassen, wichtige Ratschläge und manchmal auch notwendige Veränderungen annehmen. Auf diese Weise können wir die Einigkeit stärken. Wenn wir aufmerksam zuhören, erfahren wir den Willen des Herrn aus den Worten unserer Führer. Wenn wir voller Demut erkennen wollen, wie sein Wille in unserer jeweiligen Lage umzusetzen ist und um Führung von ihm bitten, wird er uns wissen lassen, welchen Weg wir einschlagen sollen. Der Erfolg unserer Priorität für dieses Jahr hängt davon ab, wie fest wir uns vornehmen, diesen Rat zu befolgen. Wir sind außerordentlich dankbar dafür, wie viele von Ihnen bereits versucht haben, diese Priorität umzusetzen. Die Segnungen, die sich daraus ergeben haben, sind wirklich erstaunlich. Ich möchte Ihnen von drei Beispielen erzählen, aus denen hervorgeht, wie die Einigkeit gefördert wird und die jungen Leute sowie die Lehrer gesegnet werden, wenn wir unsere Bemühungen mit dem Rat und den Weisungen unserer Führer abstimmen. Bruder Brandon Goss, ein Seminarleiter im Gebiet Northern Plains, nahm sich die Aufforderung von Bruder Webb zu Herzen und überlegte sich, wie man Schülern helfen kann, das Buch Mormon so zu lesen, dass es ein tiefgreifendes Erlebnis für sie wird. Er bat seine Schüler, sich noch ein Buch Mormon zu kaufen, um es zu verschenken und den Empfänger zum Lesen aufzufordern. Er bat sie außerdem, vorher gebeterfüllt Verse auszuwählen, die ihrer Meinung nach für jemanden, der das Buch Mormon noch nie gelesen hatte, wertvoll waren, und diese dann anzustreichen und mit Anmerkungen zu versehen. Bruder Goss erzählte mir, was ein Schüler, der seiner Bitte nachgekommen war, ihm berichtet hatte. Holly Joy Rohan wollte mehr darüber erfahren, woran die Mitglieder der Kirche glauben, und nahm an einigen Versammlungen und Veranstaltungen der Kirche teil. Einer meiner Schüler, Dylan Rogers, schenkte ihr in dieser Zeit ein Buch Mormon, in dem er zuvor Verse angestrichen und mit Anmerkungen versehen hatte. Zuerst las sie das Buch nicht. Sie schlug es nicht einmal auf, doch eine Weile später überreichte ihr eine meiner Schülerinnen, Heather Ashby, eine Broschüre für eine starke Jugend. Diese las sie durch und fand Gefallen an den Grundsätzen der Kirche. Dies führte dazu, dass sie das Buch Mormon lesen wollte, und innerhalb weniger Monate hat sie es komplett durchgelesen. Als sie das Buch Mormon und die Broschüre für eine starke Jugend las, erhielt sie ein Zeugnis durch den Geist und erkannte, dass dies die Kirche des Herrn ist. Sie ließ sich am 10. Januar taufen, ihrem 18. Geburtstag. Einer meiner Schüler, Jackson Gaskill, vollzog die Taufe. Fast alle meiner Seminarschüler nahmen an der Taufversammlung teil, um ihre Solidarität zu zeigen. Es war wundervoll. Doch damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Nach ihrer Taufe folgte Holly Joy Bruder Webbs Aufforderung, das Buch Mormon noch einmal durchzulesen, und kaufte sich ebenfalls ein weiteres Exemplar, um es zu verschenken. Nachdem sie alle Verse ihrer Wahl angestrichen, mit Anmerkungen versehen und ihr Zeugnis hineingeschrieben hatte, behielt sie das Buch und betete um Erleuchtung. wem sie es schenken sollte. Dann wurde Holly Joy gebeten, in der Abendmahlversammlung zu sprechen. Sie lud eine Freundin namens Maddie O'Brien, die nicht der Kirche angehörte, dazu ein, sich ihre Ansprache anzuhören. Nach der Versammlung fragte sie Maddie, was sie von der Kirche hielt. Maddie entgegnete, sie habe ein friedevolles und warmes Gefühl und wolle gerne mehr darüber wissen. Sie fragte Holly Joy, ob sie wohl ein Buch Mormon habe, das sie ja in der Ansprache erwähnt hätte. Holly Joy bat sie, kurz stehen zu bleiben und rannte zu ihrem Auto, um das Buch Mormon zu holen, das sie zum Verschenken vorbereitet hatte. Als sie zurückkam, reichte sie es Maddie und bat sie, es zu lesen. Am selben Abend schickte sie Maddie eine SMS und fragte sie, ob sie das Buch Mormon schon aufgeschlagen habe. Maddie schrieb zurück, ob ich es schon aufgeschlagen habe? Ich bin bei Eimer 24 und habe etwa 50 Zettel mit Fragen an dich. Wann kann ich mich mit den Missionaren treffen? Am nächsten Tag beim Seminarunterricht erzählte Holly Joy der Klasse, wie sie ihr besonders vorbereitetes Buch Mormon verschenkt hatte und las die SMS vor, die Maddie ihr am Vorhaben geschickt hatte. An dem Tag war der Heilige Geist in unserem Unterricht sehr stark. Maddie wurde nur wenige Wochen darauf von Dylan Rogers getauft, dem Jungen, der sein vorbereitetes Buch Mormon Holly Joy geschenkt hatte. Maddie nimmt im nächsten Schuljahr am Seminarunterricht teil. Brüder und Schwestern, dies ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, was geschehen kann, wenn ein Lehrer seine Bemühungen mit dem Willen des Herrn abstimmen möchte. So wie er ihm von einem seiner Führer kundgetan wurde und in aller Bescheidenheit erkennen will, wie die Umsetzung in seiner Lage aussehen soll. Bruder Webb hat heute eine weitere Aufforderung an uns gerichtet, die der vom letzten Jahr ähnelt. Wir sollen unseren Schülern helfen, das Buch Lehre und Bündnisse so zu lesen, dass es ein tiefgreifendes Erlebnis für sie wird. Ich hoffe, dass sie seine diesjährige Aufforderung so freudig annehmen wie die vom letzten Jahr. Wenn wir dies tun, werden wir zweifellos ganz ähnliche Ergebnisse erzielen. Welch ein Segen wäre das? Ich möchte ein weiteres Beispiel dafür anführen, wie diese Priorität bereits verwirklicht wurde. Es stammt von einer Tagung für Seminar- und Institutslehrer und deren Ehepartner, die letzten Januar im Gebiet Arizona Süd stattfand. Der Gebietsleiter, Bruder Wes Wright, und die Mitglieder des Schulungsrats wollten auf Schwester Linda K. Burdens Ansprache, das Zuhause, ein Blick in den Himmel, von der Übertragung für Seminar und Institut im August 2013 eingehen und hielten es für angebracht, dass eine Schwester dies übernahm. Nach einigem Hin und Her wandten sie sich an die Frau des Gebietsleiters, Schwester Laura Wright, die sich dazu bereit erklärte. Bruder Kelly Hawes war bei der Tagung anwesend, als Schwester Wright vor dem gesamten Gebiet über die Ansprache von Schwester Burton sprach. Er war von ihrem Vortrag sehr beeindruckt. Als er hörte, dass sie und ihr Mann später nach Salt Lake City kommen wollten, lud er sie daher ins Bürogebäude der Kirche ein, damit wir dort ein Gespräch mit ihr filmen konnten. Sie können sich sicher vorstellen, dass diese Aussicht etwas Lampenfieber auslöste. Doch nachdem ihr Mann ihr ein neues Kleid und Bruder Hawes ihr Schokolade versprochen hatte, fiel es ihr ein wenig leichter, die Einladung anzunehmen. Am Tag der Aufnahme stellten wir etwa eine halbe Stunde lang Fragen dazu, welche Erfahrungen sie bei der Besprechung von Schwester Burdens Ansprache gemacht hatte und von welchen Eindrücken sie bei der Tagung erzählt hatte. Brüder und Schwestern, ich wünschte, wir hätten genug Zeit, uns heute das gesamte Interview anzuschauen. Wir möchten es den Gebietsleitern zur Verfügung stellen, damit sie es bei Versammlungen für Lehrer und deren Ehepartner verwenden können. Brüder und Schwestern, achten Sie nun bitte genau auf die Prioritäten, die von den Propheten gesetzt wurden und die Schwester Wright anhand der Ansprache von Schwester Burton herausgearbeitet hat, sowie auf deren Umsetzung.
Schwester Burton erzählte unter anderem von der Zeit, als ihr Vater Seminarlehrer war. Die Freude und Begeisterung, die ihre Mutter bei der Erinnerung an Begebenheiten aus jener Zeit verspürte, standen der ihres Vaters in nichts nach. Mir gefiel es, wie sie über ihre Zeit als Seminarlehrerin berichtete. Ihr Mann kam jeden Morgen, um die Tische und Stühle aufzustellen, rief sie jeden Nachmittag an und fragte, »Und? Wie war's? Was haben Sie gelernt?« Ich glaube, eine Priorität der Propheten besteht darin, dass unser Zuhause uns einen Blick in den Himmel verschaffen soll. Das war der Titel ihrer Ansprache. Und am besten erreicht man das, indem man mit etwas Unbedeutendem anfängt. Wie kann ich mehr dafür tun, dass mein Zuhause einen Blick in den Himmel gewährt? Schwester Burtons Mutter ging nicht immer mit zum Seminarunterricht, aber sie wusste, was dort vorging. Tauschen Sie sich also miteinander aus. Nehmen Sie sich etwas Unbedeutendes vor, was man laut Schwester Burton tun kann, damit es zu Hause fröhlicher zugeht. Sie las Lehre und Bündnisse Abschnitt 25 vor uns. Zählte 5 Punkte auf, die Emma Smith genannt wurden. Durch diese 5 Punkte wird wohl nicht jede Familie fröhlicher. Aber es sind 5 entscheidende Punkte, die uns helfen, das angestrebte Ziel zu erreichen. Wir können sie unseren Schülern und unseren Kindern klar machen. Ich bin dankbar für all die Seminarlehrer, die unsere Kinder unterrichtet haben, und auch für die Institutslehrer. Ich bin dankbar für ihre Familien. Ich bin dankbar für ihre Ehefrauen, weil sie uns alle in Einigkeit zu Jesus führen.
Ich hoffe, dass Sie beim Zuschauen gespürt haben, mit wie viel Liebe und Begeisterung Schwester Wright das aufgenommen hat, worüber Schwester Burton letztes Jahr gesprochen hat. Sie hat dies ihrer Bereitschaft zu verdanken, aufmerksam zuzuhören und auf Prioritäten, die von den Propheten gesetzt wurden, und die sie umsetzen konnte, zu achten und sich damit zu befassen. Sehen Sie sich nun bitte den letzten Ausschnitt aus dem Gespräch mit Schwester Wright an, wo sie beschreibt, warum sie es wichtig findet, dass Ehepaare jedes Jahr gemeinsam die Übertragung für Seminar und Institut oder den Abend mit einer Generalautorität verfolgen.
Die wichtigste Anmerkung von meiner Seite ist, dass wir zu Hause ein Team sind. Wir werden durch unsere Arbeit ein Team. Alles, was er auf der Arbeit tut, bringt er nach Hause mit. Es wirkt sich auf mich aus und wir wachsen zusammen. Wie schwer wäre es, wenn nur er gewachsen wäre und ich nur zu Hause geblieben wäre, besonders als unsere Kinder noch klein waren. Wir nannten das die Robotermama-Jahre, wo ich jeden Tag nur Windeln wechselte und kleine Nasen abwischte. So ein Leben als Hausfrau daheim ist schwer. Wenn er nach Hause kommt und mir etwas erzählt, ist das schön. Doch wenn ich mitgehen kann und wir beide gemeinsam zuhören und inspiriert werden, wenn wir uns die Zeit nehmen, uns bei einer Tagung für Lehrer und deren Ehepartner ein oder mehrere Ziele aufzuschreiben, die mit dem zu tun haben, was wir gerade gehört haben, dann hilft uns das, unseren Weg festzulegen. Wir setzen uns ein Ziel und arbeiten dann einen Plan aus. Dadurch vertieft sich unsere Beziehung. Unsere Familie wächst enger zusammen und er entwickelt sich weiter als Lehrer und Führer.
Schwester Wright hat eine wichtige Botschaft treffend formuliert, die wir auch Ihnen und Ihrem Ehepartner heute weitergeben möchten. Wir hoffen, dass Sie jedes Mal, wenn eine weltweite Schulungsveranstaltung für Seminar und Institut stattfindet, wie die Übertragung im August oder der Abend mit einer Generalautorität, alles daran setzen, gemeinsam mit Ihrem Ehepartner daran teilzunehmen, wenn die Umstände es zulassen. Hören Sie aufmerksam zu und besprechen Sie miteinander, wie Sie Ihre Bemühungen mit dem Rat der Propheten und der Weisung derjenigen in Einklang bringen können, die berufen sind, uns in jedem erdenklichen Bereich unseres Lebens zu leiten. Finden Sie Möglichkeiten, wie Sie in diesem wunderbaren Werk zusammenwachsen können. Das letzte Beispiel, von dem ich Ihnen heute erzählen möchte, stammt von Bruder Rob Elsie, dem Leiter unseres Gebietes Utah Valley-Mitte. Um seinen Lehrern zu einem tiefgreifenden Erlebnis mit dieser Priorität zu verhelfen, schickt er ihnen ein Paket mit allen Ansprachen von Führern der Kirche vor Vertretern des Bildungswesens aus den letzten 5 Jahren. Er forderte sie auf, alle Ansprachen durchzulesen, über sie nachzudenken, nachzuforschen und es jedes Mal festzuhalten, wenn sie eine von den Propheten gestellte Priorität für Seminar und Institut entdeckten. Dann sollten sie am ersten Tag der Mitarbeiterschulung im Sommer darüber berichten. In dem Paket waren auch Arbeitsblätter vorhanden, damit die Lehrer alle entdeckten Prioritäten leichter aufschreiben und gliedern konnten. In den Wochen, als die Lehrer an dieser Aufgabe arbeiteten, erhielt Bruder Elsie mehrere E-Mails wie diese hier von Bruder Gary Little. dem Leiter des Seminars für die höheren Jahrgänge in Pleasant Grove. Er schrieb: Ich kann Ihnen nicht genug dafür danken, dass Sie uns gebeten haben, diese Ansprachen der Generalautoritäten durchzugehen. Ich habe mich dadurch geändert. Ich habe Mut geschöpft und Weisungen erhalten, die ich nicht erwartet hätte und die ich dringend brauchte. Ihre Aufforderung kam genau zur rechten Zeit. Vielen herzlichen Dank. Die nächste E-Mail stammt vom Bruder Ron Bartholomew, einem Institutslehrer am Institut in Orem in Utah. Er schrieb: Ich habe mich ins Studium des Materials vertieft, das Sie uns gegeben haben, und bin dadurch gestärkt, erbaut und inspiriert worden. Und das ist längst nicht alles. Ich bin sehr dankbar für Ihren inspirierten Auftrag. Es ist die bedeutsamste Aufgabe, die ich seit dem Lesestoff für meine fachlichen Weiterbildung erhalten habe. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Diese Erfahrung war für mich großartig, erbaulich und wunderbar. Brüder und Schwestern, dies sind nur einige wenige Beispiele dafür, was geschieht, wenn man den aufrichtigen Wunsch hat, die Einigkeit zu stärken, indem man seine Bemühungen mit den Prioritäten, die von den Propheten gesetzt wurden, und den Weisungen, die wir von unseren von Gott berufenen Führern erlangen, abstimmt. Ich bitte jeden von uns, sich mit dieser Priorität zu befassen und sein Verständnis davon zu vertiefen, wie wichtig und bedeutsam sie ist. Erkennen Sie schon, wie diese Priorität uns dabei helfen kann, das Ziel von Seminar und Institut besser zu erreichen? Ich bezeuge, wenn jedes Gebiet, jedes Ratsgremium, jeder Lehrkörper und jeder Einzelne darüber nachdenkt, darüber spricht und darüber betet, was die Propheten und Führer der Kirche uns lehren und wie wir das, worum sie uns bitten, besser umsetzen können, dann werden der Geist des Herrn und seine Macht noch reichlicher über uns ausgegossen werden, um uns und unseren geliebten Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Kirche zu helfen und uns alle zu stärken. Ich weiß, dass der Geist uns leiten wird, wenn wir Gebet erfüllt und bereitwillig versuchen, Wege zu erkennen, wie wir den Willen des Herrn, der uns von unseren Führern kundgetan wird, erfüllen können. Ich bezeuge, wenn wir unsere Bemühungen darauf ausrichten, ihren Weisungen zu folgen, dann werden wir und diejenigen, die wir lieben, denen wir dienen und die wir unterrichten, zu mehr Einigkeit finden und besser darauf vorbereitet sein, die wunderbaren Segnungen, die über uns ausgegossen werden, in vollem Maße zu genießen. Ich bezeuge, dass dies wahr ist und dass Jesus Christus, der Sohn Gottes und der Retter der Menschheit ist. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Brothers and sisters, Sherry and I are grateful.
Brüder und Schwestern, meine Frau und ich sind dankbar für die gute Beziehung, die wir zu Ihnen haben. Wir sind ewig dankbar für den Einfluss, den Sie auf junge Menschen in der Welt haben, besonders unsere eigene Familie. Voriges Jahr befand sich unsere Familie in einer gefährlichen Situation. Wir hatten in einem nahegelegenen Ferienort gut zu Abend gegessen und ein Feuerwerk genossen und mussten unseren Rückweg den Berg hinab in einem öffentlichen Bus antreten. Bald wurde klar, warum die Busfahrt kostenlos war. Alle im Bus waren betrunken. Alle. Meine Kinder saßen ganz hinten im Bus fest und mussten sich die schmutzigsten, widerlichsten Sprüche anhören, die man sich vorstellen kann. Von Minute zu Minute gerieten die Mitfahrenden immer mehr in Stimmung und ihre Ungehörigkeiten wurden immer unberechenbarer. Ich machte mir allmählich ernsthaft Sorgen um die Sicherheit meiner jungen Familie. In dem Moment schaute ich zu meiner 6-jährigen Tochter hinunter, die mich zu meiner Überraschung anlächelte und sagte: Oh, welch schlauer Plan des Bösen. Oh, die Eitelkeit und die Schwächen und die Narrheit der Menschen. Sie kennen den Rest. Wir hatten beim Familienabend Schriftstellen auswendig gelernt, aber wir hatten keine Ahnung, dass sie im richtigen Moment erkennen konnte, wie ein eitler, schwacher und närrischer Mensch aussieht. Unsere Schüler und unsere Kinder wurden speziell für diese Zeit zurückbehalten. Sie haben keine Angst vor dem Gegensatz zwischen Gut und Böse, Licht und Finsternis. Herr Daniel L. Anderson erinnerte uns in seiner Ansprache im Februar, dass die Schüler in unserem Unterricht zu den geistig empfindsamsten Söhnen und Töchtern Gottes gehören, die jemals auf Erden gelebt haben. Sie sind die Hoffnung für die Zukunft, sagte er. Sie sind genau so, Brüder und Schwestern, wie Präsident J. Reuben Clark es vorhergesagt hat. Ich zitiere, sie sind nicht Zweifelnde, sondern suchen nach der Wahrheit. Diese Schüler hungern geradezu nach dem Glauben ihrer Eltern. Sie wollen ihn ganz einfach und rein dargeboten bekommen. Unsere jungen Leute sind zwar Wahrheitssucher, doch sie leben auch in einer Welt, die das Finden dieser Wahrheit immer schwieriger macht. In seiner Generalkonferenzansprache im Herbst 2013 verglich Elder Quentin L. Cook einige der Umstände unserer Tage mit der Zeit Jeremias vor der Eroberung Jerusalems. Er beschrieb eine Zeit, in der die Evangeliumswahrheiten oft verworfen oder verzerrt werden, um intellektuell reizvoller zu erscheinen oder sich mit aktuellen kulturellen Trends und intellektuellen Philosophien zu vertragen. Wenn wir uns nicht vorsehen, so warnte er, können wir uns von diesen Tendenzen einfangen lassen und uns intellektuell in Knechtschaft bringen. Als Folge davon, dass wir in einer Welt leben, in der Evangeliumswahrheiten verworfen oder verzerrt werden, werden sich unsere Kinder und Schüler zweifellos mit schwierigen Fragen über die Geschichte oder Lehre der Kirche oder deren Haltung in gesellschaftlichen Fragen konfrontiert sehen. Vielleicht werden sogar sie selbst diese Fragen stellen. Bei der Herbstgeneralkonferenz 2013 erinnerte uns Präsident Dieter F. Uchtdorf, es ist ganz normal, dass man Fragen hat. Es gibt kaum Mitglieder der Kirche, die sich nicht hin und wieder mit sehr ernsthaften oder heiklen Fragen herumgeschlagen haben. Wir müssen nun nicht denken, Brüder und Schwestern, dass unsere Jugendlichen und jungen Erwachsenen Zweifel ausdrücken oder ihren Glauben in Frage stellen, wenn sie eine ernsthafte oder heikle Frage stellen. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Ihr aufrichtiges Nachfragen ist ein Ausdruck ihres Glaubens. Sie nehmen das Wort Gottes an, die Ermahnung, nicht zu zweifeln, und sie glauben, dass die Suche nach Wahrheit geschätzt und gefördert wird und dass bei uns zu Hause und im Unterricht ein sicherer Ort für solche Erörterungen ist. Wenn wir als Eltern und Lehrer in der Lage sein wollen, zu glaubenstreuem Studium zu ermutigen, müssen wir daher lernen, wie man auf solche Fragen reagiert. Auf unserer Website Suche nach Wahrheit haben wir 4 Vorschläge aufgeführt, was man machen kann, um angemessen auf die Fragen der jungen Leute zu reagieren. Man kann zuhören, lehren und Zeugnis geben, auffordern und 4. nachfassen. Zunächst müssen wir zuhören. Der Pädagoge Julian Treasure vertritt die These, dass wir die Fähigkeit verlieren, zuzuhören. Nicht die Fähigkeit zu hören, sondern die zuzuhören. Seinen Forschungsergebnissen zufolge behalten wir nur 25% von allem, was wir hören, und verlieren somit tatsächlich die Fähigkeit, zuzuhören. Elder David A. Bednar warnte uns, dass es diese Tendenz auch gibt, wenn wir Unterricht abhalten. Unterrichten heißt nicht reden und erzählen, unterrichten heißt beobachten und zuhören, damit man sich ein Bild machen kann und weiß, was man sagen soll. Wir tun also gut daran, das Zuhören als eine aktive Tätigkeit aufzufassen und nicht als eine passive. Immerhin ist Zuhören ein Verb. Vergangenen Februar erzählte Elder Paul Johnson eine ergreifende Geschichte, die diesen Grundsatz deutlich macht. Er erwähnte, dass sein 4-jähriger Enkel es nicht mag, wenn er Wasser ins Gesicht bekommt. Ich zitiere, Haare waschen ist bei ihm jedes Mal ein Riesentheater. Wegen seiner Furcht erklärte er seiner Mutter eines Tages, ich lasse mich nicht taufen. Sein 6-jähriger Bruder bekam das mit und warnte ihn sogleich, dann kommst du auch nicht in den Himmel. Schließlich brach der jüngere Bruder in Tränen aus. Elder Johnson erläuterte dann diesen Grundsatz. Da habe ich mich gefragt, wie oft ich als Lehrer wohl mehr wie der ältere Bruder war und überhaupt nicht hilfreich, weil ich das eigentliche Thema verfehlt habe. Der Junge hatte ja bei der Taufe nicht das Problem, dass er von der Lehre nicht überzeugt war oder die Folgen nicht erkannte. Es ging nicht darum, dass er nicht getauft werden wollte, er hatte nur Angst vor dem Untertauchen. Es ist daher sehr wichtig, dass wir genau zuhören, damit wir die wahre Absicht eines Schülers oder die echten Bedenken oder Fragen eines Kindes verstehen und dann antworten, weil wir liebevoll Hilfestellung geben wollen. Unser Erlöser war ein vollkommenes Vorbild darin, wie jemand seinen Nachfolgern Gelegenheiten gibt, Fragen zu stellen und über eigene Erkenntnisse zu sprechen. Und er antwortete auf ihre Fragen und hörte sich an, was sie erlebt hatten. Weil er sie liebte, hatten sie keine Scheu, Gedanken und Gefühle offen zu äußern. Wer weiß, welche heiligen Wahrheiten uns zum Beispiel in Johannes Kapitel 14 entgangen wären, hätten Thomas, Philippus und Judas nicht unbekümmert dem Erretter einige sehr bedeutende Fragen gestellt. Zweitens helfen wir denjenigen, die Fragen haben, indem wir lehren und von der Wahrheit Zeugnis geben. Elder Dallin H. Oaks erinnerte uns daran, dass wir eher jemanden verstehen und aufbauen können, wenn wir die heute üblichen Gepflogenheiten und Vorschläge dem gegenüberstellen, was wir über den Plan Gottes wissen und den Prämissen, die im Wort Gottes und in den Lehren seiner lebenden Propheten genannt werden. Ich könnte Ihnen viele Beispiele von Lehrern geben, die Gottes Plan als Rahmen verwendet haben, um Evangeliumswahrheiten zu vermitteln und davon Zeugnis zu geben. Heute möchte ich Ihnen jedoch etwas von einer unserer Jugendlichen erzählen. Sydney Squires ist 15 Jahre alt und besucht die High School. Sie konnte Anfang dieses Jahres jemandem dabei helfen, die Wahrheit zu erkennen. Eine Freundin, die kein Mitglied war, trat mit einer schwierigen Frage an sie heran. Warum sollte ein liebender Gott es zulassen, dass wir im Leben Prüfungen und Schwierigkeiten haben? Wenn er uns wirklich liebt, warum sollte er so viel Leiden zulassen? Sydney schrieb daraufhin ihrer Freundin einen Brief. Auf 5 Seiten mit 2600 Wörtern erklärte sie ihr Wahrheiten über unseren ersten und zweiten Stand, die Auferstehung, das jüngste Gericht und den wahren Charakter unseres himmlischen Vaters. Ich möchte ihre Erfahrung in ihren eigenen Worten wiedergeben.
Seit der 5. Klasse galt ich als anders, wegen meinem Stottern, meiner Sprachstörung. Ehrlich gesagt, ist mein Stottern eine größere Herausforderung, als Sie vielleicht glauben. Es wirkt sich darauf aus, wie ich mit anderen umgehe, ob Fremde oder Freunde, Vorbilder oder Lehrer. Es ist peinlich, es ist frustrierend, es ist schwer. Ich wollte meiner Freundin einfach klar machen, dass ich weiß, wie es ist, wenn man solche Probleme hat. Ich wollte sie wissen lassen, dass der himmlische Vater einen Plan aufgestellt hat, aus dem wir die Wahrheit darüber erkennen können, warum er Prüfungen zulässt. Dieses Zeugnis schrieb ich ihr. Gott ist Gott. Und wenn er wollte, könnte er die Menschen und ihr Tun ändern. Aber er liebt uns und respektiert unsere Entscheidungsfreiheit. Um zu ihm zurückzukehren, müssen wir unter anderem auch lernen, wie man eine Wahl trifft. Man muss wissen, dass Fortschritt ewig ist. Schließlich geht man nicht einfach nach Mordor hinein und man wird auch nicht einfach über Nacht würdig, in Gottes Gegenwart zu sein. Besser werden ist ein Vorgang, der ein Leben lang anhält. Die Schriften haben mir immer sehr geholfen. In Exodus 14, Vers 13 und 14 heißt es, Mose aber sagte zum Volk, fürchtet euch nicht, bleibt stehen und schaut zu, wie der Herr euch heute rettet. Der Herr kämpft für euch, ihr aber könnt ruhig abwarten. Der Gedanke, dass der Herr mir meine Bedrängnisse leichter macht und für uns kämpft, dass er nicht nur daneben steht und zuschaut, sondern für uns kämpft, gibt mir Frieden. Der Gedanke, dass ich so wertvoll bin, dass Gott für mich kämpft, ich kann gar nicht fassen, wie viel Glück wir haben, auch wenn unsere Prüfungen noch so extrem und belastend sein mögen. Gott ist da und er liebt dich. Woher ich das weiß? Zunächst einmal legen sämtliche heiligen Schriften Zeugnis davon ab und auch die Welt, die uns umgibt. Auf eine Schriftstelle möchte ich aber besonders hinweisen. Sie steht in Kapitel 7 von Alma, und zwar Vers 11 bis 13. Und er wird hingehen und Schmerzen und Bedrängnisse und Versuchungen jeder Art leiden. Diese Schriftstelle bezieht sich nicht nur auf unsere Sünden, sondern auch auf unsere Schmerzen und Krankheiten, den Tod und unsere Schwächen. Aufgrund seines Sühnopfers weiß er, wie er uns beistehen kann. Wenn du im Leben Kämpfe zu bestehen hast, so hat Jesus Christus diese auch auf sich genommen. Ich verspreche dir, dass er alle deine Kämpfe genau kennt und dass er auch dich persönlich kennt. Ich verspreche dir das aus tiefstem Herzen. Ich weiß, ich bin erst 15 und nur ein Mädchen, aber ich weiß, dass er lebt und dass dies alles wahr ist. Ich weiß, dass er dich mehr liebt, als sich ein Mensch vorstellen kann. Liebe Grüße, Sydney.
Ist sie nicht unglaublich? Brüder und Schwestern, dies ist ein großartiges Beispiel dafür, wie man die Lehre auf einfache und klare Weise aus den Schriften erklärt, wie man eine Frage unter Berücksichtigung des Erlösungsplans erörtert und wie man mit seinem Zeugnis das Vertrauen auf Gottes Verheißung ausdrückt, dass er uns segnen wird. Drittens müssen wir diejenigen, die Fragen haben, zum Handeln auffordern. Ein guter erster Schritt, bevor wir sie auffordern zu handeln, ist, sie an Erfahrungen zu erinnern, die sie hatten, als sie den Heiligen Geist fühlten, und daran an der Wahrheit festzuhalten, die sie erkannt haben. Dr. Paul Johnson unterstrich diesen Grundsatz, als er sagte, der beste Schutz für uns und unsere Schüler besteht in machtvollem geistigen Wissen, um das wir uns sorgfältig bemühen, und von früheren geistigen Erfahrungen. Der Apostel Paulus verstand diesen Grundsatz offensichtlich. Sein Rat an Timotheus, der ihm helfen sollte, in gefahrvollen Zeiten zu leben, in denen böse Menschen und Schwindler immer mehr in das Böse hineingeraten und betrogene Betrüger sind, war einfach. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt, wovon du dich überzeugt hast. Du weißt, von wem du es gelernt hast. Junge Leute, die sich an geistige Erlebnisse aus der Vergangenheit erinnern, werden wahrscheinlich eher die Einladung annehmen, durch Studium und auch durch Glauben zu lernen. Durch Studium, wenn sie sich den Schriften und Worten der Propheten zuwenden, um nach Antworten zu suchen. Und durch Glauben, wenn sie den Herrn im Gebet anrufen und durch ein rechtschaffenes Leben Gehorsam zeigen. Bruder Tom Valletta, der Direktor unserer Lehrplanabteilung, erzählte vor kurzem eine Geschichte, die zeigt, dass es notwendig ist, Jugendliche und junge Erwachsene aufzufordern, gemäß den Evangeliumswahrheiten zu handeln, nachdem man sie an geistige Erlebnisse in der Vergangenheit erinnert hat. Eines Tages stellte die Vermittlung der Kirche einen Anruf von jemandem durch, der wegen der Verwicklung von Joseph Smith in die Polygamie beunruhigt war und sich fragte, warum die Kirche solche Themen vor ihren Mitgliedern verbarg. Sobald Bruder Valletta zu sprechen begann, unterbrach ihn der Anrufer und fragte, »Sind Sie Präsident Valletta?« Der junge Mann hatte die Stimme seines ehemaligen Missionspräsidenten fast sofort erkannt. Schließlich verriet er Bruder Valletta, wer er war, und fragte, »Präsident, sind Ihnen die Anschuldigungen gegen Joseph Smith bekannt?« Als Bruder Valletta bestätigte, dass er die Geschichte kannte und sich keine Sorgen darüber machte, meinte der junge Mann, dann sei auch er damit zufrieden und ebenfalls nicht beunruhigt. Es genügte, dass sein Präsident einfach die Wahrheit bestätigte, damit diesem guten Ältesten geistige Erlebnisse aus der Vergangenheit wieder bewusst wurden. Dem guten Missionspräsidenten war dies jedoch noch nicht genug. Er fragte nach und stellte fest, dass dieser junge Mann in seiner Gottesverehrung nachlässig geworden war und nicht mehr betete, in den Schriften las oder Berufungen ausführte. Das Telefongespräch endete für den jungen Mann mit einer Verpflichtung, mit seinem Bischof zu sprechen, wieder mit dem Beten zu beginnen und sich ernsthaft mit dem Buch Mormon zu befassen. Ein Termin wurde vereinbart. Mehrere Wochen später trafen sich die beiden zum Mittagessen und der junge Mann berichtete, dass er sein Versprechen gehalten hatte. Als Bruder Valletta ihm einen Ordner zeigen wollte, der Näheres über das Thema enthielt, das dem jungen Mann Sorgen bereitet hatte, schien er nicht mehr interessiert. Er wollte nur noch über die Erfahrung sprechen, die er mit dem Buch Mormon gemacht hatte. Nachdem wir zugehört, Zeugnis gegeben und die Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Fragen zum Handeln aufgefordert haben, müssen wir schließlich unbedingt nachfassen, wie aus der Geschichte von Bruder Valletta deutlich wird. Es gibt im Geschäftsleben ein sehr bekanntes Sprichwort, das besagt, das Glück liegt im Nachfassen. Wie bedauerlich es doch wäre, Brüder und Schwestern, wenn unsere jungen Leute das Gefühl hätten, dass ihre Sorgen uns doch nicht so wichtig sind, weil wir versäumt haben, nachzufassen. Elder M. Russell Ballard wies bei der Generalkonferenz auf ein großartiges Gleichnis aus der Anleitung »Verkündet mein Evangelium« hin. Eine Einladung auszusprechen und dann nicht nachzufassen ist, als ob man sich auf eine Reise macht und sie dann nicht zu Ende führt, oder als ob man Theaterkarten kauft und dann nicht hingeht. Die Verpflichtung ist leer, wenn darauf keine Tat folgt. Übrigens endet das Buch Mormon mit einer Aufforderung an alle, zu Christus zu kommen. Es ist daher unser Vorrecht, hinsichtlich dieser Aufforderung nachzufassen, indem wir die im Buch Lehre und Bündnisse enthaltene Botschaft verkünden, macht euch bereit. Macht euch bereit für das, was kommen wird, denn der Herr ist nahe. Brüder und Schwestern, ich weiß, wir leben in gefahrvollen Zeiten, wie schon vom Apostel Paulus prophezeit wurde. Aber ich weiß auch, dass die Fülle der Zeiten ist, von denen der Prophet Petrus sprach. Da sie in den Zeiten der Fülle leben, haben unsere jungen Leute einen besseren Zugang zur Wahrheit als je zuvor. Und wir waren noch nie so gut vorbereitet, sie zu lehren. Ich weiß, wenn unsere Jugendlichen und jungen Erwachsenen richtig zu unterscheiden lernen und danach streben, auf die Evangeliumswahrheit zu bauen, werden sie sich nicht bedroht fühlen, sondern ruhig, nicht haltlos, sondern geborgen, nicht unsicher, sondern gefasst, stark und sicher. Mögen wir diesen Wahrheitssuchern mit ihren aufrichtigen Fragen helfen, indem wir besser zuhören, lehren und Zeugnis geben, auffordern und nachfassen. Dies ist mein Gebet im Namen Jesu Christi. Amen.
Wir hören jetzt von Richard D. Hawks, einem stellvertretenden Administrator. Nach ihm spricht Schwester Bonnie L. Oscarson, die Präsidentin der jungen Damen, die auch dem Bildungsausschuss der Kirche angehört. Schwester Oscarson war schon mehrmals JD-Leiterin in der Gemeinde und im Pfahl und hat auch das Seminar am frühen Morgen durchgeführt. Sie hat ihren Mann begleitet, als dieser Präsident der Schwedenmission Göteborg war und war außerdem Oberin des Stockholms-Tempels in Schweden. Sie hat an der Brigham Young-Universität Werbegrafik studiert. Und nach 35 Jahren kehrte sie an die Universität zurück und erwarb einen Bachelor-Abschluss mit dem Schwerpunkt britische und amerikanische Literatur. Sie ist mit Paul Oscarson verheiratet, die beiden haben 7 Kinder. Nach Schwester Oscarson hören wir von unserem Bildungsbeauftragten Elder Paul V. Johnson. Elder Johnson ist seit August 2008 Beauftragter für das Bildungswesen der Kirche. Davor gehörte er der Präsidentschaft des Gebietes Chile an. Zuvor hat er über 29 Jahre lang verschiedene Aufgaben bei Seminar und Institut erfüllt. Er ist mit Jill Washburn verheiratet. Die beiden sind Eltern von 9 Kindern. Nach Elder Johnsons Worten singen wir das Lied »Gehe tapfer vorwärts«, Nummer 161 im Gesangbuch. Der Schlussgebet spricht dann Jana Foy, die Frau von Tom Foy, aus dem Gebiet Utah Davis.
Liebe Freunde und Kollegen, es ist schön, gemeinsam hier zu sein. Ich wurde gebeten, über ein paar Gedanken und Beispiele zu sprechen, wie man mehr Schüler erreicht und enger mit Priestertumsführern zusammenarbeitet, damit mehr Schüler eingeschrieben und anwesend sind und einen Abschluss machen und wie man Anweisungen umsetzt. Wir hoffen, dass mit mehr Schülern in den Klassen auch mehr Kinder des himmlischen Vaters die Lehren und das Sühnopfer Jesu Christi verstehen und darauf bauen, sich für die Segnungen des Tempels würdig machen und sich selbst, ihre Familie und andere auf das ewige Leben beim Vater im Himmel vorbereiten. Ich bitte jeden von uns, auf Eindrücke des Heiligen Geistes zu achten, damit wir die Wahrheit und große Bedeutung dessen, worüber wir sprechen, erkennen mögen und dass wir inspiriert werden, den einen mehr zu erreichen, noch weiter auszuholen und noch mehr Schüler einzubeziehen. Letzten August hat uns Elder Russell M. Nelson vom Kollegium der 12 Apostel deutlich gemacht, dass es unsere Aufgabe ist, mehr Schüler zu erreichen und wie wichtig die Rettung ist, auf die die Propheten Wert legen. Wenn wir jetzt einiges davon noch einmal aufgreifen, möchte ich jeden bitten, sich selbst zu überprüfen, wie gut er dieser Aufforderung in den letzten 12 Monaten nachgekommen ist. Er sagte,
wiederholt hat Präsident Thomas S. Monson uns erläutert, wie heilig die Rettung der weniger Aktiven und der weniger Bekehrten unter uns ist. Eine der Prioritäten, die uns von Propheten gesetzt wurden, ist daher die Rettung. In Seminar und Institut wollen wir auf andere zugehen, indem wir eng mit den Priestertumsführern zusammenarbeiten. Auf Seite 10 in Ihrem Handbuch, das Evangelium Lehren und Lernen, heißt es, da die Führungs- und Lehrkräfte in Seminar und Institut ja bestrebt sind, den Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein Segen zu sein, ist es wichtig, dass sie auch eng mit den jeweiligen Priestertumsführern zusammenarbeiten. Unter der Leitung der Priestertumsführer beraten sie sich und sorgen gemeinsam dafür, dass jeder Jugendliche und jeder junge Erwachsene eingeladen und motiviert wird, sich bei einem für ihn vorgesehenen Studienkurs einzuschreiben, ihn zu besuchen und abzuschließen. Lehrer und Führungskräfte setzen gemeinsam mit den Priestertumsführern alles daran, dass sich die Seminar- und Institutsschüler einschreiben und aktiv bleiben. Der Lehrer gibt sich nicht damit zufrieden, diejenigen zu unterweisen, die zum Unterricht erscheinen. Dies wird ebenso zu einem wichtigen Teil unserer Missionsarbeit. Wenn die Vollzeitmissionare mit dem Gemeinderat und dem Gemeindemissionsleiter auf Weisung des Bischofs zusammenarbeiten, werden sich Türen zu den Freunden und Familien derjenigen öffnen, die gerettet werden. Den Missionaren werden sich einzigartige Gelegenheiten bieten, neue Freunde der Kirche zu unterweisen.
Was haben wir getan, um dieser Aufforderung eines Propheten nachzukommen? Ist diese Priorität der Propheten, andere zu retten, für uns ein fester Bestandteil unseres Auftrags? Wie gut arbeiten wir dabei mit den Führern des Priestertums und der Hilfsorganisationen zusammen? Beziehen wir die Vollzeitmissionare mit ein? Als einige Kollegen und ich letzten Februar in Beira im Distrikt Mosambik im Gebiet Afrika Südost waren, wollten wir dieser Aufforderung von Elder Nelson nachkommen. Wir baten den dortigen Institutslehrer, ein Treffen mit dem Zweigpräsidenten zu vereinbaren, damit wir den Stand der Einschreibungen für das Institut besprechen konnten, der aus einem MLS-Bericht für seinen Zweig hervorging. Wir forderten ihn auf, zusammen mit dem Zweigpräsidenten festzustellen, wer von den jungen Erwachsenen sich abgemeldet hatte oder nicht kam, aber von einem Besuch profitieren könnte und von wem er dachte, dass er einer Einladung zum Institut nicht abgeneigt wäre. Wir erhielten Namen von einigen jungen Erwachsenen aus drei verschiedenen Familien. Am Sonntagnachmittag besuchten wir sie dann. Wir sprachen mit den Familien und den Freunden der jungen Leute über die angebotenen Institutskurse und luden sie dazu ein. Um eine liebevolle, respektvolle und zielgerichtete Stimmung zu schaffen, in der der Heilige Geist zugegen sein konnte, baten wir eine Familie, mit uns ein Kirchenlied zu singen und eine andere über eine ihrer Lieblingsschriftstellen zu sprechen. Zum Ende des Besuchs nahmen die jungen Erwachsenen unsere Einladung an und schrieben sich für die Institutsklasse ein. Sie sind seither immer da gewesen, ich habe es nachgeprüft. Die Segnungen, die sich aus der Zusammenarbeit mit dem Missionars-Ehepaar ergaben, waren bemerkenswert. Wir durften mit eigenen Augen miterleben, was Elder Nelson verheißen hatte. Wir sahen, dass unsere Rettungsversuche zu einem wichtigen Teil der Missionsarbeit der Kirche geworden waren und dass sich den Missionaren einzigartige Gelegenheiten boten, neue Freunde der Kirche zu unterweisen. Bei diesen Besuchen kamen Jugendliche und junge Erwachsene hinzu, die nicht der Kirche angehörten, die in diesem Moment aber die Einladung annahmen, im Buch Mormon zu lesen, den Missionaren zuzuhören oder sich taufen zu lassen. Hier ist unser Gebietsdirektor zu sehen, Bruder Tassara Makasi. Er spricht mit Joao Magishire, einem jungen Erwachsenen, der sich an dem Abend nicht nur fürs Institut einschrieb, sondern auch die Einladung annahm, sich taufen zu lassen und sich wenige Monate später mit einigen anderen taufen ließ. Diese Geschichte veranschaulicht zwei sehr wichtige, miteinander verbundene Grundsätze. Erstens, wir erfüllen unser Ziel, wenn wir Kraft der weltweit und lokal vorhandenen Priestertumsschlüssel handeln. Und zweitens hat unsere Arbeit mehr Wirkung, wenn wir auf Weisung derer handeln, die diese Schlüssel innehaben. Die nächste Geschichte zeigt einerseits, wie wahr diese Grundsätze sind, andererseits aber auch, dass Gott uns Mittel und Wege aufzeigt, wie wir seinen Willen erfüllen können, wenn wir uns treu an die Weisungen seiner bevollmächtigten Diener halten. Dieses Beispiel handelt von einem kleinen Zweig in Bolivien, wo es damals etwa 35 Jugendliche im Seminaralter gab. Viele von ihnen waren im Seminar eingeschrieben, kamen aber nicht, weil der Weg dorthin zu gefährlich war. Den Eltern und Priestertumsführern fiel keine Lösung ein und schon bald machte unter den Mitgliedern die Nachricht die Runde, dass die Schüler nicht mehr zum Seminar kamen. Als Bruder Centeno, ein Mitglied des Zweigs, davon hörte, glaubte er helfen zu können und so traf er Vorbereitungen, mit seinem Pferdegespann alle Schüler abzuholen und zum Seminar zu fahren. Bruder Centeno wachte jeden Morgen vor 5 Uhr auf, fuhr mit seinem Pferdewagen zum Haus eines jeden Schülers und klingelte, wenn er dort war, mit einer Glocke, die am Wagen hing. Nach dem Seminarunterricht brachte er die Jugendlichen nach Hause oder zur Schule. Bruder Centeno sagt, dass er jedes Mal, wenn er einen dieser Jugendlichen sah, daran denken musste, wie lieb er ihn hatte und wie sehr er sich wünschte, dass sie alle Religionsunterricht erhielten. Brüder und Schwestern, wenn wir mit den Priestertumsführern, den Ratsgremien in der Kirche und den Mitgliedern vor Ort zusammenarbeiten, finden wir die benötigten Hilfen und Lösungen, um die Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die unsere Schüler davon abhalten, voll und ganz mitzumachen. Wir halten mit den Priestertumsführern auch wirksamer Rat, wenn wir ihnen wichtige Informationen zukommen lassen, Bedürfnisse, Möglichkeiten und Lösungen aufzeigen und die Weisungen befolgen, die wir erhalten haben. Wie gut kennen wir die Informationsquellen für Religionslehrer und Priestertumsführer, aus denen Einschreibung, Anwesenheit und Kursabschlüsse hervorgehen? Sind uns Programme wie WISE und Potential Student Tracker oder der Anwesenheitsbericht für die Priestertumsführer vertraut und kennen wir uns damit aus? Können wir uns anhand der Berichte aus MLS mit den Priestertumsführern über Einschreibung, Anwesenheit und Kursabschlüsse beraten? Einige der besten Beispiele dafür, wie man Informationsquellen gut nutzt, habe ich gesehen, wenn S&I-Mitarbeiter zusammen mit dem Pfahl- oder Gemeinderat die Listen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen durchgingen, die zum Unterricht kamen oder kommen konnten, und dann darüber sprachen, wie man auf Schüler, die nicht eingeschrieben waren oder Schwierigkeiten hatten, zugehen und sie einladen konnte. Das ist Bruder Joselito Neves, unser Koordinator auf den Kapverdischen Inseln, mit den Zweigpräsidenten aus dem Distrikt Mindelo. Bruder Neves geht mit ihnen die MLS-Berichte über die Schüler durch. Er hilft ihnen, die Berichte für den Zweigrat vorzubereiten, wo die Zweigpräsidenten dann unter der Leitung der Distriktspräsidenten über die Einschreibungen und die Anwesenheit der Jugendlichen und jungen Erwachsenen sprechen und einen Plan aufstellen, wie man auf einzelne Schüler zugehen will. Daran sieht man, dass man selbst in einer weltweit tätigen Organisation, in der man mit Listen und Zahlen arbeitet, dem Grundsatz treu bleiben kann, dass sich im persönlichen Kontakt und in der Einladung an die Schüler, sich einzuschreiben, zu kommen und einen Abschluss zu machen, die Liebe Gottes kundtut. Ich möchte dafür ein Beispiel anführen, das zeigt, dass man selbst beim Seminar, in den Schulfreistunden oder in einem großen Institut mit den Priestertumsführern zusammenarbeiten und diese Grundsätze umsetzen kann, sodass ein guter persönlicher Kontakt zustande kommt und man Schüler einladen kann. Dieses Beispiel stammt aus dem Seminar während der schulfreien Stunden im Gebiet Weber in Utah, wo die Einschreibungen, die Anwesenheit und die Seminarabschlüsse wirklich im Argen lagen. Der Seminarleiter wandte sich an die dortigen Priestertumsführer im Rat und zusammen machten sie sich an die Arbeit. Hier eine Zusammenfassung dessen, was dann geschah. Als erstes traf der Seminarleiter mit den Pfahlpräsidenten bei einer Sitzung des örtlichen Bildungsausschusses der Kirche zusammen, da er Glauben an die Macht der Priestertumsschlüssel hatte. Gemeinsam beschlossen sie, die Seminarlehrerschaft den Führern aller Gemeinden aus diesen Fällen vorzustellen. Einer der Lehrer traf sich dann mit dem Bischof einer jeden Gemeinde und ging mit ihm namentlich die Liste aller potenziellen Seminarschüler durch. Man sprach über den Schüler, seine Familie und die beste Art und Weise, persönlich mit ihm Kontakt aufzunehmen und ihn einzuladen. Jede Woche ging dann abends einer der Seminarlehrer mit einem Mitglied der Bischofschaft, einem JM-Leiter oder einem Gemeindemissionar los und besuchte der Reihe nach jeden dieser Jugendlichen und dessen Familie. Den Einladungen lag ein Leitgedanke zugrunde. Mach ein paar Wochen mit, und wenn es dir in dieser Klasse nicht gefällt, dann kannst du zurück in die alte Klasse. Die meisten Schüler waren schon ewig nicht mehr von jemandem aus der Gemeinde oder vom Seminar besucht worden. Nach und nach hatten diese Besuche einen beachtlichen Einfluss auf die Anzahl der Einschreibungen, die Anwesenheit und die Kursabschlüsse. Im September 2009 gab es 74 eingeschriebene Schüler, wobei die Anwesenheit noch hinterherhinkte. Nur 5 Jahre später, im Juni 2014, hatten 232 Schüler einen anrechnungsfähigen Abschluss in der Tasche. Ich muss immer daran denken, wie viele Schüler wohl nur dadurch, dass Beauftragte von S&I sich mit den Priestertumsführern und Ratsmitgliedern zusammen zur Rettung aufgemacht hatten, auf einen Weg zurückgebracht wurden, der sie auf den Missionsdienst und den Tempel vorbereitete. Ich möchte Ihnen zum Schluss ein Video zeigen, das man verwenden kann, um mit den Priestertumsführern ins Gespräch zu kommen oder um Lehrkräfte zu schulen oder einzuweisen. Es geht darin um eine wahre Begebenheit, aus der man erkennt, wie jeder von uns, der Schüler retten will, auf diejenigen zugehen kann, die sich abgemeldet haben oder nicht kommen. Man sieht, wie weitreichend die Folgen dieser persönlichen Anstrengungen sein können. Was wir uns nun anschauen, begann vor 40 Jahren in Stavanger in Norwegen, als ein nicht so aktiver junger Mann namens Stein aufgefordert wurde, sich für den Seminarunterricht in einer soeben eingerichteten Klasse bei einem neuen Lehrer einzuschreiben, einem 18-Jährigen namens Lasse.
Stein war nicht aktiv, kam aber 2-3 Mal im Jahr mit seinen Eltern in die Kirche. Später erinnerte er sich daran, wie beeindruckt er von der Art und Weise war, wie Lasse ihn jedes Mal begrüßte, wie er willkommen geheißen wurde und wie Lasse sich für ihn interessierte, wenn er da war. Nachdem er als Seminarlehrer berufen worden war, beschloss Lasse, eines Abends Steins Familie anzurufen und sie zu besuchen, um Stein einzuladen. Der Besuch bei dieser Familie war nicht ganz einfach, weil sie sehr weit weg wohnte. Er war 1,5 Stunden und fast 2 unterwegs, bevor er bei ihnen ankam.
Wow. When he arrived that night,
als er an diesem Abend bei ihnen eintraf, bat man ihn ins Esszimmer. Stein beschreibt mit eigenen Worten,
in his own words, Stein says, I was feeling a strong spirit.
Ich spürte sehr stark den Heiligen Geist. Nach einer Weile hielt Lasse inne, sah mir in die Augen und sagte, Stein erklärt, dass er von seiner positiven Antwort überrascht war, denn er hatte damit sehr viel zu tun. Später sagt er rückblickend, der Heilige Geist muss mich sehr stark beeinflusst haben. Diese Geschichte mag ich besonders, denn ich glaube, sie verdeutlicht drei wichtige Grundsätze. Erstens den Grundsatz, dass man unter der Leitung der Priestertumsführer handeln sollte, die die Schlüssel innehaben. Genau das machte Lasse, als er sich um die weniger Aktiven kümmern wollte. Zweitens hatte er Glauben und Mut. Es fiel ihm nicht leicht, was er da machte. Und drittens ging er buchstäblich die zweite Meile. Er nahm einen weiten Weg auf sich für den einen. Diese Geschichte geht mir sehr nahe, denn der 17-jährige Junge von damals, Stein, der bin ich.
That night by the fireplace,
dieser eine Abend am Kamin veränderte buchstäblich mein ganzes Leben. Ich begann, das Evangelium zu studieren. Ich lernte den Heiligen Geist kennen. Ich erlangte ein Zeugnis. Ich wurde in der Kirche aktiv. Ich entschloss mich, auf Mission zu gehen. Ich lernte meine zukünftige Frau, meinen Schatz, kennen. Später heirateten wir im Tempel und bekamen 4 wunderbare Kinder. Meine beiden Brüder wurden wieder aktiv, auch sie heirateten im Tempel. Wie dankbar ich dafür bin, was Lasse getan hat? Ich kann es nicht beschreiben. Ich werde ihm für das, was er getan hat, ewig dankbar sein. Für uns als Familie und für jeden Einzelnen von uns war es eine Freude und eine Ehre, 40 Jahre lang unser ganzes Leben in der Kirche zu dienen und die Segnung daraus zu beziehen. Ich glaube nicht, dass Lasse, als er an diesem Abend zu uns kam, sich auch nur im Entferntesten hätte vorstellen können, welchen Einfluss er auf uns haben würde. Durch das, was ein Einzelner getan hat, änderte sich für viele das Leben. Sie wurden reich gesegnet.
Brüder und Schwestern, ich hoffe und bete dafür, dass sich jeder von uns dazu entschließt, diese von den Propheten gesetzte Priorität, andere zu retten, zu einem wesentlichen und konstanten Bestandteil seiner Aufgaben zu machen und dass er wissen möge, dass man sehr glücklich wird, wenn man dem Beispiel des Heilands folgt und der Verlorenen sucht und rettet. Im Namen Jesu Christi. Amen.
I was touched by that video.
Dieses Video hat mich berührt, denn wir kennen diese Leute aus unserer Zeit in Schweden im Tempel. Lasse hat also auch uns berührt. Es ist aufregend und eine Ehre, wenn man gebeten wird, an dieser weltweiten Satellitenübertragung für Seminar und Institut teilzunehmen und zu all den Lehrern, Führungskräften und deren Ehepartnern zu sprechen. Ich bin dankbar für die inspirierte Führung im Bildungswesen der Kirche und es stimmt nicht demütig, dass ich zu Ihnen sprechen soll, die Sie Ihr Leben darauf verwenden, den jungen Leuten in der Kirche das Evangelium Jesu Christi nahezubringen, in Seminar- und Institutsklassen in aller Welt. Ich möchte auch betonen, wie wichtig unsere Ehepartner sind, die heute ebenfalls zugegen sind. Und ich möchte Ihnen allen danken für Ihre fleißige Arbeit und Ihre Unterstützung beim Aufbau des Reiches Gottes. Ich bin eine große Verfechterin von Seminar und Institut. Beides hat mich geformt. Als ich 14 war und gerade mit dem Seminar angefangen hatte, zog meine Familie nach Nashville in Tennessee. In dieser großen Stadt und im ganzen Umkreis gab es nur einen kleinen Zweig. Aber was glauben Sie, was wir für eine tolle Seminarklasse hatten? Wir waren ein kleines Häuflein Schüler aus allen Einkommensklassen und Bevölkerungsgruppen und kamen von nah und fern zum einzigen Gemeindehaus in Nashville und das sehr früh am Morgen. Die Talente und Führungsqualitäten in unserem kleinen Zweig waren vielleicht nicht herausragend, aber mir ist heute klar, dass der Herr uns die besten Seminarlehrer in der ganzen Kirche geschenkt hatte. Bruder Dunn Richards promovierte gerade im Fach Germanistik an der Vanderbilt University, doch trotz seines vollen Terminkalenders nahm er die Aufgabe, uns das Evangelium beizubringen, sehr ernst. Unreif, wie ich damals war, fand ich, dass er die Sache sogar etwas zu ernst nahm. Er hatte große Erwartungen an diese zusammengewürfelte kleine Seminarklasse. Er erwartete, dass wir uns Notizen machten. Er ließ uns Tests schreiben, von denen ich insgeheim dachte, dass seine Kommilitonen sie nie bestanden hätten. Er erwartete von uns, dass wir nachdachten und uns am Unterricht beteiligten. Er hatte sogar den Nerv, uns aufzufordern, in den Schriften zu lesen. Mein Bruder und ich mussten früh um 4:30 aufstehen, um am Seminar teilnehmen zu können. Und diese anscheinend unglaublichen Erwartungen, die Bruder Richards an uns hatte, machten die Sache nur noch schlimmer. Zumindest sah ich das so in meinem jugendlichen Leichtsinn. Er forderte uns auf, das Buch Mormon zu lesen. Ich glaube, ich nahm diese Herausforderung nur deshalb an, weil ich ihm beweisen wollte, dass er bei mir nichts erreichen könne. Was für ein großer Segen war doch dieser Lehrer des Evangeliums für uns. Wegen seiner Erwartungen, seines Eifers und seiner Anteilnahme las ich das Buch Mormon und spürte nach und nach, wie ich vom Geist berührt wurde. Dies führte dann zu meiner wahren Bekehrung. Ich hatte liebevolle Eltern, die mich auch zu Hause im Evangelium unterwiesen, und dadurch, sowie durch Bruder Richards anspruchsvollen Seminarunterricht, wurde in mir ein Funke entzündet, der zu einem hellodernden Zeugnis entflammte. Als ich erwachsen war, unterrichtete ich 9 Jahre lang in 3 verschiedenen Teilen der USA im Seminar am frühen Morgen. Mir ist klar, dass dies kein Vergleich zu einigen von Ihnen ist, die schon lange im Bildungswesen arbeiten, aber mir ist dadurch bewusst geworden, inwiefern Seminar und Institut zur wahren Bekehrung unserer Jugendlichen beitragen können. Ich bin begeistert von den neuen Seminarabschlussvoraussetzungen, die den Schülern in puncto Schriftstudium, Anstrengung und Lernen mehr abverlangen. Wir zitieren oft die Schriftstelle, wem viel gegeben ist, von dem wird viel gefordert. Der Umkehrschluss ist meiner Meinung nach, von wem viel gefordert wird, dem wird viel mehr gegeben. Mit anderen Worten, wenn wir mehr von unseren Jugendlichen erwarten, werden sie sich der Herausforderung stellen, und ich finde, dass wir mehr von ihnen erwarten sollten. Wir müssen unseren Unterricht anspruchsvoller gestalten, damit die Jugendlichen selbst mehr unternehmen müssen, um die Lehren Christi und die Realität der Wiederherstellung zu begreifen. Und wir müssen einen Weg finden, wie wir sie anspornen können, all dies auf die Tafel ihres Herzens zu schreiben. Wir müssen uns deshalb mehr ins Zeug legen, weil die Welt und das Klima, das unsere Jugendlichen außerhalb der eigenen 4 Wände umgibt, häufig einem geistigen Minenfeld gleichen. Leider haben viele unserer Jugendlichen kein ideales familiäres Umfeld, das den Einfluss der Welt ausgleichen könnte. Der Satan hat in unserer Zeit Hochsaison. Denken Sie nur an das Gesetz der Keuschheit, die Heiligkeit des Körpers, die traditionelle Form der Ehe, die Familie, die Rolle von Mann und Frau, Mutterschaft und Vaterschaft, das Buch Mormon, Joseph Smith und die geistige Gesinnung ganz allgemein. All dies steht unter Beschuss oder wird von der Gesellschaft banalisiert. Alles, was für unsere Errettung heilig, entscheidend oder von höchster Bedeutung ist, wird angegriffen. Selbst über unsere heiligsten Tempelverordnungen wurde im US-Fernsehen zur besten Sendezeit berichtet. Nie zuvor waren Versuchungen verlockender, leichter zugänglich und leichter vor den Eltern und anderen zu verbergen, weil es jetzt Computer, iPads und Handys gibt, auf die selbst kleine Kinder zu Hause und in ihrem Zimmer zugreifen können. Wer sich für traditionelle christliche Werte einsetzt, wird erst wirklichkeitsfern, altmodisch oder gar als intolerant, bigott oder hasserfüllt betrachtet. Wir erleben, wie eine Prophezeiung wahr wird, nämlich dass es Menschen gibt, die das Böse gut und das Gute böse nennen. Kein Wunder, dass unsere Jugendlichen manchmal verwirrt sind oder in Versuchung, auf fremde Pfade abzuwandern. Angesichts all dieser schlechten Nachrichten dürfen wir aber nicht entmutigt sein. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass unser Vater im Himmel einige seiner besten Geistkinder zurückbehalten hat, damit sie zu dieser Zeit auf die Erde kommen. Bei einer Andacht im letzten Jahr erklärte Ella Russell M. Nelson den jungen Leuten in der Kirche, ein jeder von ihnen, ob junger Mann oder junge Frau, wurde von seinem Vater im Himmel beauftragt, das Reich Gottes zu dieser Zeit auf Erden zu errichten und ein Volk darauf vorzubereiten, den Erretter zu empfangen, wenn er als der Messias im Millennium herrschen und walten wird. Ihre edle Herkunft, Identität, ihre Aufgabe und ihr göttlicher Auftrag unterscheiden sie von allen anderen. Elder Nelson sagte weiter, aber weder ihre Herkunft noch ihre vorirdischen Ordinierungen und Aufträge können sie erretten oder erhöhen. Das erreichen sie durch ihre Entscheidungen und indem sie die Wahl treffen, die Macht des Sühnopfers des Herrn in ihrem Leben wirksam werden zu lassen. Es ist tatsächlich so, dass Sie, die Seminar- und Institutslehrer, von der Familie einmal abgesehen, mehr Zeit für die Unterweisung der Jugendlichen haben als jede andere Organisation der Kirche. Das ist eine fantastische Chance, den Jugendlichen all das beizubringen, was ihnen hilft, sich wahrhaft zu bekehren und hingebungsvolle Jünger im Reich des Herrn zu werden. Vor kurzem las ich wieder einmal die bekannte Ansprache von Elder J. Reuben Clark mit dem Titel »Der vorgegebene Weg des Bildungswesens der Kirche«. Ich finde es interessant, dass Bruder Chad Webb und ich uns beide inspiriert gefühlt haben, unabhängig voneinander diesen inspirierten Rat in unseren Ansprachen zu erwähnen. Ich möchte auch auf die beiden wichtigsten grundlegenden Aussagen aus Elder Clarks Ansprache verweisen, die bei allem, was sie unseren Jugendlichen in der Kirche beibringen, um ihre Verpflichtung gegenüber dem Evangelium zu festigen, im Mittelpunkt stehen sollten. Diese Punkte sind heute genauso gültig wie 1938, als er diese Ansprache vor den Seminar- und Institutslehrern hielt. Der erste Punkt ist, dass wir uns nie allzu weit von der Lehre entfernen dürfen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Er ist der Schöpfer dieser Welt und er ist unser Erretter und Erlöser. So wie der Erlöser und sein Sühnopfer bei allem, was im Haus des Herrn geschieht, im Mittelpunkt stehen muss, muss das Sühnopfer Jesu Christi auch bei uns zu Hause und bei allem, was wir im Unterricht verkünden, im Mittelpunkt stehen. Von uns soll man behaupten können, was Nephi einst sagte. Und wir reden von Christus. Wir freuen uns über Christus. Wir predigen von Christus. Wir prophezeien von Christus. Und wir schreiben gemäß unseren Prophezeiungen, damit unsere Kinder wissen mögen, von welcher Quelle sie Vergebung ihrer Sünden erhoffen können. Wir müssen unseren Jugendlichen begreiflich machen, was das Sühnopfer ist und was es für sie bedeutet. Lehren Sie sie, dass es dank des Sühnopfers in diesem wie auch im künftigen Leben Hoffnung gibt. Wir müssen unseren Jugendlichen irgendwie klar machen, wie bedeutsam dies für ihr tägliches Leben, für ihr Glück und ihre Errettung in der Ewigkeit ist. Machen Sie ihnen deutlich, wenn Sie die Worte in den Heiligen Schriften lesen, vernehmen Sie die Stimme von Jesus Christus und erkennen, wer er ist. Machen Sie ihnen deutlich, wie Sie auf den Grundsatz Barmherzigkeit bauen können, wenn Sie vor Herausforderungen und Problemen stehen. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Bezeugen Sie ihnen, dass Jesus Christus an der Spitze dieser Kirche steht und sie heute durch einen lebenden Propheten leitet. Die zweite Lehre, die unseren gesamten Glauben und all unsere Aufmerksamkeit verdient, ist, dass Joseph Smith der Prophet der Wiederherstellung ist und dass das Buch Mormon genau das ist, was Joseph Smith und zahllose andere bezeugt haben. Ein weiterer Zeuge für Jesus Christus und ein wahrer Bericht über den Umgang des Herrn mit seinen Kindern im alten Amerika. Als der Engel Moroni dem jungen Joseph Smith erschien, lautete einer seiner ersten Botschaften er, Zitat, heiße Moroni, Gott habe eine Arbeit für mich zu tun und mein Name werde bei allen Nationen, Geschlechtern und Sprachen für gut und böse gelten. Ja, man werde unter allem Volk sowohl gut als auch böse von ihm sprechen. Moroni hat, wie mir scheint, dieses Detail nicht erst einmal verschwiegen, um es Joseph Smith später irgendwann schonend beizubringen. Vielmehr legte er gleich die Karten auf den Tisch. Das wird nicht leicht werden. Sollte es uns da überraschen, dass manche Leute noch immer mit Joseph Smith als dem Propheten der Wiederherstellung ihre Mühe haben, noch immer Fehler an ihm finden und seinen Auftrag von Gott in Frage stellen? Es war gleich am Anfang der Wiederherstellung prophezeit worden. Der Unterschied heute ist, dass diejenigen, die den Propheten Joseph Smith verunglimpfen oder kritisieren wollen, eine Schnellverbindung für den Informationsfluss in der Hand haben. das Internet. Jeder, der ein iPad, ein Handy oder einen Computer hat, kann mit einem Klick zu falschen Behauptungen und Lügen gelangen. Ich hoffe, wir können unseren Jugendlichen beibringen, vernünftig auseinanderzuhalten, was sie im Internet lesen. Als Eltern und Lehrer können wir ihnen beibringen, sich an Quellen und Informationen zu halten, die den Glauben an Joseph Smith und das Zeugnis von ihm stärken, und nicht an solche, die Zweifel säen oder Unwahrheiten ewig fortführen. So etwas war schon immer im Umlauf und jetzt wird es als erschütternde Neuigkeit noch einmal verkauft. Lehren und bezeugen Sie, dass durch den Propheten Joseph Smith alle Schlüssel, Mächte und Vollmachten sowie die für unsere Errettung und Erlösung erforderlichen heiligen Handlungen auf Erden wiederhergestellt wurden. Lehren Sie Ihre Schüler, dass sie sich der wahren Quelle zuwenden müssen, wenn sie wissen wollen, wer Joseph Smith war und ist. Fordern Sie sie auf, das Buch Mormon zu lesen, sich damit zu befassen und zu beten, um die Wahrheit herauszufinden. Machen Sie ihnen bewusst, dass das Gebet, das Buch Mormon und das Zeugnis durch den Heiligen Geist eine verlässlichere Informationsquelle sind als das Internet. Helfen Sie ihnen, diesen Zusammenhang herzustellen. Wenn das Buch Mormon wahr ist, war Joseph Smith genau das, was er von sich behauptet hat, ein Prophet Gottes. Als Lehrer der Jugendlichen in Seminar und Institut haben sie eine große Aufgabe und genießen großes Vertrauen. Bruder Richards hat viel von unserer kleinen Seminarklasse erwartet und das Ergebnis war, dass in uns das Feuer eines Zeugnisses vom wiederhergestellten Evangelium entzündet wurde. Zögern auch Sie nicht, mehr von den Jugendlichen in Ihrer Klasse zu erwarten. Wie J. Reuben Clark gesagt hat, die Jugendlichen der Kirche hungern nach Geistigem. Ihnen liegt sehr daran, das Evangelium zu lernen, und zwar unverwässert in aller Klarheit. Lehren Sie weiterhin mit Macht und Überzeugung von der Göttlichkeit, der Mission und dem Sühnopfer Jesu Christi. Helfen Sie ihnen, ein Zeugnis von Joseph Smith und vom Buch Mormon zu erlangen. Erwarten Sie von ihnen, dass sie vorbereitet zum Unterricht kommen und bereit sind, Zeugnis abzulegen und zu lernen. Erwarten Sie von ihnen, dass sie sich auf den Religionsunterricht genauso gut vorbereiten wie auf den Unterricht in der Schule. Die Ehepartner, die heute zuhören, möchte ich auffordern zu überlegen, wie sie diese wichtigen Grundsätze zu Hause in der Familie vermitteln können. Der beste und wichtigste Unterricht kann und soll bei uns zu Hause erfolgen. Bedenken Sie, was für ein großartiges Team Sie und Ihr Ehepartner sind. Mit Ihrem vereinten Können, Ihren Zeugnissen und Ihrer Inspiration können Sie Ihre Kinder schon vorbereiten, ehe Sie auch nur eine Seminarklasse betreten. Ich bin Ihnen, den Lehrern unserer Jugendlichen, dankbar für Ihre Liebe und Ihr Zeugnis vom Evangelium und für den Eifer, mit dem Sie dies an Ihre Schüler weitergeben. Ich bin dankbar für Ihre Ehepartner und Angehörigen, die Sie unterstützen und Ihnen bei Ihren Aufgaben zur Seite stehen. Sie sind schlagkräftige Streiter für das Gute in der Welt und haben großen Einfluss auf das Leben von unzähligen jungen Menschen. Ich bete darum, dass der Herr Sie zu Hause und in Ihrem Unterricht segnen möge, wenn Sie Zeugnis geben von Jesus Christus und von der Wiederherstellung seiner Kirche in den letzten Tagen. Ich schließe mich Ihnen mit meinem Zeugnis an, dass das, worüber wir heute gesprochen haben, wahr ist. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Ich bin dankbar, dass ich heute bei Ihnen sein kann. Ich bin gerne mit all den Menschen zusammen, die so fleißig im Seminar- und Institutsprogramm tätig sind. Jill und ich waren vor über 40 Jahren in derselben Seminarklasse. Ich lernte im Unterricht nicht nur das Evangelium besser kennen, sondern auch Sie. Und ich begann, mich mehr für Sie zu interessieren. Das ist einer der Gründe, weshalb mir das Seminar am Herzen liegt. Meine Eltern lernten sich beim Institut kennen, als beide die Universität besuchten. Nach ihrer Hochzeit gaben sie einen Empfang im Institutsgebäude. Das ist einer der Gründe, weshalb mir das Institutsprogramm am Herzen liegt. Jill und ich sind auch sehr dankbar für den Einfluss, den Seminar und Institut auf unsere Kinder gehabt haben. Wir haben 9 Kinder. Sie sind alle verheiratet, außer unserer Jüngsten, die in etwa 2 Wochen von ihrer Mission nach Hause kommt. Früher war definitiv vieles anders, als noch alle 9 bei uns lebten und wir nach besten Kräften versuchten, ihnen etwas beizubringen und sie großzuziehen. Ich bin sehr froh, dass es damals noch keine Webcam gab. Es wäre durchaus ein Erlebnis gewesen, wenn bei uns zu Hause rund um die Uhr eine Johnson-Cam gelaufen wäre. Da wir einen Gutteil unseres Lebens damit verbracht haben, unsere Kinder zu erziehen, beobachte ich immer gerne andere Eltern und werte unsere eigenen Methoden aus. Nach all den Jahren könnte man meinen, ich sei ein Fachmann auf diesem Gebiet. Doch das ist leider nicht der Fall. Ich möchte jedoch kurz auf zwei Punkte eingehen, die man bei allen Menschen, die gute Eltern sein wollen, oft feststellen kann. Die oberste Priorität dieser Eltern besteht darin, ihre Kinder in Rechtschaffenheit aufzuziehen. Meine erste Beobachtung ist, dass Eltern, die sich dieses Ziel gesetzt haben, ihre Entscheidungen auf lange Sicht treffen. Anders gesagt, folgen sie mit ihren Entscheidungen nicht dem, was gerade am einfachsten wäre, sondern dem, was für ihre Kinder später im Leben und sogar in der Ewigkeit am nützlichsten ist. Sie haben anscheinend ein Gespür dafür, was gerade jetzt das Richtige wäre, damit ihre Kinder einmal das Beste aus sich machen. Diese Eltern können ihren Kindern anscheinend auch vermitteln, wie sie ihrerseits ihr Leben auf lange Sicht planen können. Oft sind Eltern versucht, Entscheidungen zu treffen, die sie vorübergehend in ein gutes Licht rücken oder ihnen das Leben kurzfristig erleichtern. Als kleiner Junge stibitzte ich einmal ein paar Süßigkeiten aus einem kleinen Laden in der Nachbarschaft. Die Schuld stand mir wohl ins Gesicht geschrieben, denn meine Mutter fand bald heraus, was ich angestellt hatte. Am leichtesten wäre es für sie gewesen, wenn sie mich ausgeschimpft und mir gesagt hätte, ich solle so etwas nie wieder tun. Doch sie wollte mir eine Lektion erteilen, die ich so bald nicht vergesse. Also ging sie mit mir zurück in den Laden und ich musste dem Inhaber beichten, was ich getan hatte und versprechen, dass ich für meine Mutter arbeiten würde, bis ich genug Geld verdient hatte, um die Süßigkeiten zu bezahlen. Der Laden gehörte der Familie des Cousins meiner Mutter. Und deshalb war es ihr sicher ein wenig peinlich, mit mir zurückzugehen, damit ich meinen Fehltritt gestehen konnte. Doch ihr war in diesem Augenblick wichtiger, was einmal aus mir werden würde, als der Gedanke, was ihr Cousin wohl von ihr hielt. Anscheinend übernehmen manche Eltern auch einen Großteil der Hausaufgaben und Schulprojekte ihrer Kinder. Wir möchten zwar alle, dass unsere Kinder gute Noten bekommen. Doch wenn Eltern die Aufgaben erledigen, die dazu gedacht sind, dass ein Schüler etwas lernt, wird das Kind in seiner Entwicklung behindert und gerät in Zukunft ins Hintertreffen. Manchmal führt der Zwang, damit anzugeben, welche hervorragende Leistungen unsere Kinder in der Schule oder anderweitig erbringen oder welche Auszeichnungen sie erhalten haben, dazu, dass wir dem gegenüber blind sind, was ihnen eigentlich beim Lernen und Wachsen helfen würde. Ich glaube auch, dass Kinder, selbst wenn sie es nicht zum Ausdruck bringen können, spüren, ob ihre Eltern aus egoistischen Beweggründen handeln oder das tun, was ihrer Ansicht nach für ihr Kind am besten ist. Ich bin dankbar, dass ich rechtschaffene Eltern hatte. Sie waren zwar, wie wir alle, nicht vollkommen, gaben sich aber alle Mühe, gute Eltern zu sein. Vor einigen Jahren verspürte ich den dringlichen Wunsch, dass meine Kinder einmal so gute Menschen werden würden wie meine Eltern. Als ich darüber nachdachte und überlegte, wie ich das bewerkstelligen konnte, wurde mir klar, dass die Charakterstärke, die meine Eltern sich angeeignet hatten, und das Wissen und die Weisheit, die sie erlangt hatten, daher rührten, dass sie Herausforderungen zu meistern hatten und dass sie sich tapfer durch widrige Umstände hindurchgekämpft hatten. Ich erkannte, dass meine Kinder auch einmal vor Herausforderungen stehen würden, und dass ich sie vor all den schmerzlichen Erfahrungen des Lebens weder bewahren konnte noch sollte. Wir können unseren Kindern helfen, ihr Leben auf lange Sicht zu betrachten. Die wirkungsvollste Methode besteht wohl darin, dass wir so sind, wie wir es uns einmal von ihnen erhoffen. Es ist normal, dass ein kleines Kind so sein möchte wie seine Eltern. Es kann sehr motivierend sein, wenn wir so sind, wie wir es von unseren Kindern erhoffen. Wenn sie sehen, dass wir wie Christus sein wollen, ist es wahrscheinlicher, dass auch sie ihm nacheifern wollen. Wie man mit einer Situation umgeht und warum man es so und nicht anders macht, ist auch sehr wichtig. Der zweite Schlüssel, den ich beobachtet habe, liegt darin, dass hervorragende Eltern wahre Grundsätze anwenden, wenn sie ihre Kinder unterrichten und leiten. Meines Erachtens steht die beste Zusammenfassung dieser Grundsätze im Abschnitt 121 im Buch Lehre und Bündnisse. In diesen Versen geht es um die Grundsätze dafür, wie man im Priestertum führt, doch sie treffen auch auf die Kindererziehung zu. Wir erfahren in diesen Versen, dass die Mächte des Himmels nur nach den Grundsätzen der Rechtschaffenheit beherrscht und gebraucht werden können. Wenn wir auch nur mit dem geringsten Maß von Unrecht irgendwelche Gewalt oder Herrschaft oder Nötigung auf die Seele der Menschenkinder ausüben wollen, dann ziehen sich die Himmel zurück. Und der Geist des Herrn ist betrübt. Einschüchterung, Zwang, Manipulation und ungerechte Herrschaft bewirken nicht die Entwicklung, die wir uns für unsere Kinder wünschen. Mit diesen Methoden kann man zwar auch Ergebnisse erzielen, jedoch nicht die, die wir beabsichtigt haben. Denn es fehlen die Mächte des Himmels. Kontrolle, Zwang und Manipulation können Gehorsam bewirken, doch Bekehrung kommt dabei nicht zustande. Wenn das Kind sich tatsächlich weiterentwickelt, geschieht dies nicht aufgrund der Ausübung von Zwang, sondern ihr zum Trotz. Ungerechte Herrschaft bewirkt kein wahres geistiges Wachstum. Dieses kann sich nur einstellen, wenn man sich selbst dafür entscheidet, das Rechte zu tun und nicht, wenn man dazu gezwungen wird. Wenn man sein Kind dazu zwingt, das Richtige zu tun, kann man dadurch stattdessen Auflehnen auslösen. Präsident Boyd K. Packer hat gesagt, die Führer sollen einladen, überzeugen, ermutigen und empfehlen. Alles mit Sanftmut und Milde. Die Mitglieder gehen gerne darauf ein, wenn der Geist sie führt. Nur eine solche Reaktion ist von sittlichem Wert. Eine Handlung ist nur dann sittlich, wenn sie dem Wesen und den Neigungen eines Menschen entspricht. Das heißt, wenn sie von Erkenntnis, Glaube, Liebe oder religiöser Überzeugung getragen ist. Angst und Zwang haben im Gottesreich keinen Raum, weil sie nicht zu sittlichen Handlungen führen und im Widerspruch zu Gottes Gabe der Entscheidungsfreiheit stehen. Ich habe festgestellt, dass gute Eltern aus Liebe zu ihren Kindern handeln, statt aus eitlem Ehrgeiz oder um ihre Sünden zu verdenken. Die Art und Weise, wie sie mit ihren Kindern umgehen, beruht auf den Grundsätzen der Rechtschaffenheit, die mit den Mächten des Himmels verbunden sind, nämlich überzeugende Rede, Langmut, Milde, Sanftmut und ungeheuchelte Liebe. Indem wir diese gerechten Grundsätze anwenden, können wir unseren Kindern helfen, ihr Potenzial zu erkennen. Dann vertrauen sie uns, anstatt sich vor uns zu fürchten. Und wir können ihnen helfen, sich auf das, was einmal aus ihnen werden soll, zu freuen. Diese beiden Grundsätze der Kindererziehung, etwas auf lange Sicht betrachten und anhand wahrer Grundsätze lehren und führen, gelten nicht nur für Eltern, sondern auch für Lehrer. Ich möchte darauf vor allem im Zusammenhang damit eingehen, dass wir mit den neuen Anforderungen für den Kursabschluss das Lernen auf neue Höhen führen sollen. Diese Anforderungen sollen uns helfen, mit unseren Schülern das Ziel von Seminar und Institut zu erreichen. Ich bin zusammengezuckt, als mir neulich jemand erzählte, wie manche auf die neuen Anforderungen reagiert haben. Sie dachten, fein, da können wir sie endlich etwas härter in die Mangel nehmen. Wir möchten unsere Schüler mit den neuen Anforderungen inspirieren und ihnen helfen und sie nicht in die Mangel nehmen. Ihnen kommt eine Schlüsselrolle zu, wenn es darum geht, den Schülern zu helfen, dass sie sich beim Lernen zu neuen Höhen aufschwingen, indem sie diese Anforderungen erfüllen. Als ich auf Mission ging, fürchtete ich mich am meisten davor, eine neue Sprache zu lernen. Dass ich in ein fremdes Land gehen, mit meinen Mitarbeitern auskommen oder auch das Evangelium verkünden sollte, machte mir keine Angst. Aber Englisch war in der Schule mein schlechtestes Fach gewesen und ich beherrschte keine Fremdsprache. Ich fragte mich, ob ich dazu überhaupt in der Lage sei. In der Sprachmission der heutigen Missionarschule hatte ich einen Lehrer, der mich wirklich inspiriert hat. Er betrachtete alles auf lange Sicht und half mir, über das Pauken von Vokabeln und Grammatik hinauszublicken. Durch ihn erkannte ich, wie wichtig es war, die Sprache zu erlernen, um anderen ein Segen sein zu können. Er stellte hohe Erwartungen an mich und die anderen Missionare, half uns aber auch mit seiner ungeheuchelten Liebe und großen Überzeugungskraft, diesen Erwartungen gerecht werden zu wollen. Ich wollte diese fremde Sprache lernen, weil er mich anspornte und an mich glaubte, nicht weil er es wollte, sondern weil ich es wollte. Dieses Verlangen wurde vom Herrn und von meinem Lehrer genährt, ohne dass sie Zwang ausübten. Der Einfluss dieses Sprachlehrers war einer der Gründe, weshalb ich beschloss, selbst Lehrer zu werden. Mein Vater hatte einmal einen Lehrer, der großen Einfluss auf ihn gehabt hätte. Auch wenn mein Vater schon einige Jahre tot ist, haben wir noch Aufnahmen gemacht, wie er aus seinem Leben erzählt. Ich möchte Ihnen ein Stück vorspielen, wo er über diesen speziellen Lehrer spricht. Achten Sie darauf, wie unterschiedlich er auf die zwei Lehrer reagierte. Mein Vater besuchte mich mit seinem älteren Bruder Don eine kleine Grundschule auf dem Lande.
Als ich in die erste Klasse kam, gingen Don und ich gemeinsam zur Schule. Und ich fand es ganz toll, dass ich mit ihm dorthin ging. Ich machte von meiner Entscheidungsfreiheit Gebrauch, spazierte im Klassenzimmer umher und dachte so bei mir, dass die Schule doch eine feine Sache war. Miss Olson unterrichtete 4 Klassenstufen und anscheinend war ich eine echte Geduldsprobe für sie. Sie sagte, jetzt setz dich hin. Ich ging sofort zu meinem Stuhl, doch sie gab mir einen recht heftigen Klaps auf den Kopf, sodass ich mit der Lippe an den kleinen Erstklässlertisch stieß. Sogleich bemerkte ich, wie meine Lippe pochte und anschwoll. Und so war ich schon am ersten Tag sehr schlecht auf das Thema Schule zu sprechen. Ich dachte mir, wenn es so in der Schule zugeht, wenn die Lehrer so sind, dann mache ich in der Schule von jetzt an gar nichts mehr. Meine Mutter sorgte wohl dafür, dass ich zur Schule ging, aber ich ging nur widerwillig. Und so lernte ich in den ersten 3 Schuljahren, in der ersten, zweiten und dritten Klasse, weder lesen noch schreiben. Ich machte überhaupt nichts. Ich saß nur unbeteiligt und schlecht gelaunt herum. Doch als ich in die 4. Klasse versetzt wurde, kam Ross Coombs als Lehrer nach Collinston. Er merkte, dass ich weder lesen noch schreiben konnte. Ich konnte überhaupt nichts. Also lud er meine Mutter zu einem Gespräch ein, bei dem auch ich anwesend war. Er sagte, Mrs. Johnson, Ihr Sohn kann keine der Aufgaben lösen. Wir werden ihn wohl zurückversetzen müssen. Ich beobachtete ihn aufmerksam. Ross war ein sehr feinfühliger Mensch. Er sagte, ich glaube aber nicht, dass ihm geistig irgendwas fehlt. Hier habe ich ein besonderes Notizbuch. Es war in seiner Handschrift geschrieben. Ich sehe es heute noch vor mir, obwohl es schon viele Jahre her ist. Er sagte, Mrs. Johnson, lesen Sie ihm das hier vor und sehen Sie, wie lange er braucht, um es zu lernen, und dann soll er wiederkommen. Ich glaube, dass er ein kluger Kopf ist und vielleicht eines der intelligentesten Kinder in allen 4 Klassenstufen. Es war das erste Mal in allen 3 Schuljahren, dass ich und wahrscheinlich auch meine Mutter etwas Gutes über mich hörte. Ich ging also am nächsten oder übernächsten Tag, auf jeden Fall kurz danach, wieder zurück. Ich konnte zwar noch nicht lesen, aber ich hatte alles auswendig gelernt. Mein Lehrer sagte, jetzt zeig mir mal, was du gelernt hast. Ich sagte ihm Seite um Seite auf, was in dem Notizbuch stand. Von da an nahm er mich unter seine Fittiche und sagte, das ist ein aufgeweckter Bursche, der in der Schule gut vorankommen wird.
Mein Vater wurde tatsächlich ein guter Schüler. Er schloss sein Studium an der Universität sehr erfolgreich ab und wurde Zahnarzt. Die Bildung seiner Kinder war ihm stets wichtig. Ich habe mich oft gefragt, wie alles ausgegangen wäre, wenn mein Vater keinen Lehrer wie Ross Coombs gehabt hätte. Ist Ihnen aufgefallen, wie Ross Coombs meinen Vater erkennen ließ, was er erreichen konnte und dass er keinen Druck auf ihn ausübte? Er half meinem Vater, einen Versuch zu machen und Erfolg zu haben. Dazu musste Mr. Coombs mehr tun als üblich. Es wäre einfacher gewesen, meinen Vater vor sich hin dümpeln zu lassen, aber er ging auf ihn zu und half ihm. Dasselbe können wir für unsere Schüler tun. Manche kommen sich vielleicht unzulänglich vor, andere sind vielleicht aufsässig, wie mein Vater es war. Wir können all unseren Schülern am besten helfen, indem wir uns im Umgang mit ihnen und im Unterricht an wahre Evangeliumsgrundsätze halten. Manchmal möchten wir etwas tun, was uns, so glauben wir, gut aussehen lässt, was aber für unsere Schüler nicht das Beste ist. Als ich mit dem Seminarunterricht anfing, war ich der einzige Lehrer. Ich weiß noch, dass ich einmal eine Klasse hatte, die besonders groß, unruhig und undiszipliniert war. Eines Tages kam ein anderer Seminarlehrer vorbei, um sich ein paar Unterlagen von mir abzuholen, und zwar genau in der Zeit, als ich diese Klasse unterrichtete. Der Gedanke, dass er sehen könnte, dass ich meine Klasse nicht ganz im Griff hatte, war mir peinlich. Und so teilte ich meinen Schülern mit, dass wir einen Gast erwarteten und uns alle anstrengen sollten, einen makellosen Eindruck zu hinterlassen. Sie waren einverstanden. Der Lehrer kam und die Schüler spielten ihre Rolle mit besonderer Hingabe. Sie hoben alle die Hand, wenn ich eine Frage stellte, und gaben ausgezeichnete Antworten. Ein Schüler überrumpelte mich, indem er ungebeten fragte, Bruder Johnson, kann ich Zeugnis geben? Ich erwiderte, dass er bis zum Ende des Unterrichts warten müsse, wie alle anderen auch. Der andere Lehrer erhielt einen flüchtigen Eindruck von einer unglaublich aufmerksamen Klasse, aber es war ein Schwindel. Wir spielten ihm etwas vor, damit ich mich nicht dafür schämen musste, wie es wirklich in der Klasse zuging. Mein Beweggrund war egoistisch. Es ging mir nicht um das Wohl meiner Schüler. Übrigens rächte sich das später im Schuljahr an mir. Ich erhielt unerwartet Besuch von Stan Peterson, dem damaligen Administrator von Seminar und Institut. Nach Schulschluss unterhielt ich mich noch mit ein paar Schülern in meinem Büro, als Stan hereinkam. Die Schüler verließen nach und nach das Gebäude, weil sie merkten, dass Stan mit mir sprechen wollte, aber eine Schülerin blieb zurück. Ein, zwei Minuten später fragte ich sie, ob ich noch etwas für sie tun könne. Sie erwiderte, Bruder Johnson, kann ich noch Zeugnis geben, bevor ich gehe? Ich wurde rot und sie grinste beim Weggehen. Manchmal sind wir versucht, anstelle von milde Sanftmut und ungeheuchelter Liebe Druck auszuüben oder andere zu manipulieren, weil sich der gewünschte Fortschritt bei unseren Schülern nicht einstellt. Doch wir dürfen nicht vergessen, dass Zwang und Manipulation nicht zur Bekehrung führen. Eine der Anforderungen für den Kursabschluss besteht beispielsweise darin, dass man den Leseauftrag aus den Heiligen Schriften erfüllt haben muss. Die Art und Weise, wie wir unseren Schülern dabei helfen, wird sich darauf auswirken, was für Erfahrungen sie mit dem Lesen machen. Wir wollen, dass sie lesen und mit wirklichem Vorsatz fragen. Es reicht nicht aus, dass sie sich beim Seminar oder Institut etwas durchlesen und ein paar Fakten auswendig lernen. Wir wollen das geistige Wachstum fördern, das für unser Ziel so entscheidend ist. Carl G. Maser war ein hervorragender Lehrer, der gegen Ende des 19. Jahrhunderts großen Einfluss auf das Bildungswesen der Kirche hatte. Ein Biograf schrieb über ihn, er war ein Lehrer. Ein Lehrer mit tiefgreifendem Einfluss. Er mochte seine Schüler und hatte die außergewöhnliche Fähigkeit, sie so zu inspirieren, dass mehr aus ihnen wurde, als sie sich jemals hätten vorstellen können. Er hatte keine starren Regeln, aber hohe Erwartungen. Er forderte keinen unbedingten Gehorsam, sondern löste in seinen Schülern den Wunsch aus, besser sein zu wollen, als sie waren. So ein Lehrer wäre ich gern. Ich hoffe, dass wir alle fähig sind, langfristig zu denken und unseren Kindern und Schülern zu helfen, mehr aus sich zu machen, als sie sich vorstellen können. Ich hoffe, dass wir unseren Kindern und Schülern helfen können, Fortschritt zu machen, indem wir uns streng an die Grundsätze der Rechtschaffenheit halten, die mit den Mächten des Himmels verbunden sind. Wir sind in diesem heiligen Werk auf die Mächte des Himmels angewiesen. Ohne sie können wir es nicht verrichten. Ich schätze Sie sehr und danke Ihnen für all Ihre Arbeit und für Ihre Liebe zu unseren jungen Leuten. Ich weiß, dass unser Vater im Himmel lebt und dass sein Sohn Jesus Christus lebt. Sie haben eine vollkommene Sicht auf uns, unsere Kinder und unsere Schüler und wenden im Umgang mit jedem von uns ausschließlich die Grundsätze der Rechtschaffenheit an. Mögen wir uns alle darum bemühen, ihnen als Eltern und Lehrer ähnlicher zu werden. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Let us all rise on in the word of the Lord and the mighty sword. We may gain our reward in the fight for right. Let us feel the sword.
Vater im Himmel, wir danken dir für deine Liebe und deine Segnungen. Wir danken dir für deinen Sohn. Wir danken dir für sein Leben und für sein Sühnopfer. Wir danken dir für unsere Führer. Bitte gib, dass wir inspiriert sind, dass wir zuhören und lernen, dass wir besser werden und dass wir von dir Kraft erhalten. Dies alles erbitten wir im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen.